Entscheide nur eins, und das ist die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
Skandal! Servus, willkommen zum Gegenpressing Podcast, unserer neuesten Ausgabe auf meinsportpodcast.de. Und heute haben wir wieder mal eine besondere Folge, weil der Jonas und ich zusammen in einem Raum sitzen.
Du stehst, ich sitze.
Richtig.
Hallo, schönen guten Tag.
Ja, wie geht's uns?
Am liebsten gut.
Ja, wir kommen ja frisch vom Bezirkspokalfinale.
Hannover.
Hannover.
Ja, meine Koldinger Jungs leider im Finale. Ja. Unterliegen.
Blau und Gelb trägt Trauer heute.
Ja.
Aber der TSV
Krenwinkel Kaltenweide.
Der TSV Krenwinkel Kaltenweide hat den Pott gestern geholt am Tag des Schützenfests in Krenwinkel.
Ja, es ging sicherlich gestern noch dann länger.
Ich glaube auch. Also Grüße an den TSV Krenwinkel Kaltenweide. Oder
wie die Fachmänner hier sagen, an den TSV KK.
Richtig. Ich denke, da wurde heute auch, beziehungsweise gestern, die Nacht zum Tag gemacht. An der Stelle nochmal Glückwunsch. Ich muss auch noch eine Richtigstellung veröffentlichen, Jonas, weil wir in der letzten Sendung habe ich gesagt, dass Ibrahim Tanko, Viktor Ikpeba, doch der war, der gekifft hat. Ist ja falsch, es war Ibrahim Tanko. Da möchte ich mich an der Stelle nochmal herzlich entschuldigen. Das war nicht meine Absicht. Also nochmal, nicht Viktor Ikpeba hat gekifft, sondern es war Ibrahim Tanko.
Ja. Du hattest doch jetzt nur Angst vor irgendwelchen libyschen Killern, die er engagiert.
Ja, ich habe auch noch nachgelesen, also er war auch nicht lang in Libyen, wo er hingewechselt ist, sondern es gab dann Probleme mit den Gehaltszahlungen. Ja, er musste seinen Herzensverein schweren Herzens dann wieder verlassen. Habe auch noch direkt am Anfang gleich eine Frage an dich, vielleicht, dass wir den Service-Teil gleich vorne wegnehmen. Mhm. Ich habe ein Problem.
Mhm.
Und zwar habe ich, also du weißt ja, dass ich ein Elf-Freunde-Abo habe. Da ist ja in jeder Ausgabe so ein Stadionposter mit drin. Von allen möglichen Stadien, Deutschland, Welt. Und ich finde die eigentlich immer ganz geil und habe mir eigentlich mal vorgenommen, dass ich die alle sammle und was auch immer dann damit mache. Aber meine ursprüngliche Sammlung hatte ich damals weggeworfen und habe jetzt gedacht, komm, dann fange ich wieder neu an. Und jetzt habe ich es vielleicht so knapp 10. Habe dann aber gedacht, Mensch, auf eBay Kleinanzeigen verkauft bestimmt jemand solche Poster. Und jetzt habe ich eine Lieferung bekommen mit, ich glaube, so zwischen 30 und 40 Stadionposter plus meine. Also ich habe jetzt wahrscheinlich so um die 50. Was kann ich damit machen?
Ja, deine Wohnung tapezieren.
Das war natürlich auch der erste Gedanke. Nur die Frage ist natürlich, reicht es also zum Tapezieren? Ich bin noch ein bisschen am Überlegen. Was kann ich noch machen?
Ja, eigentlich müsstest du dir jetzt ein Haus kaufen.
Und aber da wird schon so viel für die Post ausgegeben, da bleibt nicht mehr viel.
Mit einer Kellerbar unten drin.
Ah.
Also dann
Holz vertäfelt,
klar. Und wo du dann halt da so alle möglichen Fan-Utensilien, die du hast, so an die Wand bringst und dann auch irgendwann mal in 15 Jahren dann das ZDF einlädst, das Sportstudio, in dein persönliches Museum und dann halt auch behauptest, der Franz Beckenbauer war schon hier.
Da kann ich so schlecht gefotoshoppte Bilder von mir nehmen.
Ja, richtig.
Wobei es gab sogar mal, weiß ich, gibt es wahrscheinlich immer noch, gibt so eine App, die man sich runterladen kann von Cristiano Ronaldo und dann kann man quasi also ein Foto von sich da hochladen und dann wird automatisch Cristiano Ronaldo in verschiedenen Posen, die kann man sich aussuchen, reingefotoshoppt. Und dann hast du quasi ein persönliches Bild mit Cristiano Ronaldo.
Warum haben wir das noch nicht gemacht?
Weil das hat Geld gekostet.
Ach so.
Aber wir können es ja vielleicht mal machen.
Ja, das wäre voll geil.
Ja, also es gibt von den klassischen Boxershort-Bildern bis hin zu Jubelposen gibt's, glaube ich, ziemlich viel Auswahl. Ich hatte die App auch mal drauf, aber dann musste man, glaube ich, um das tatsächlich zu machen, dann musste man dann irgendwie 5 Euro, 10 Euro, ich weiß es nicht genau, musste man bezahlen. Ja. Oder hätte man bezahlen müssen, ich habe es nicht gemacht.
Ja, total geil.
Ja, vielleicht wäre das tatsächlich eine Idee. Ja, gut, dann überlege ich mal, ob ich tatsächlich dann tapeziere.
Ein Haus kaufe.
ansonsten Hast du was dabei, das du gerne...
Ja, anknüpfend an unsere letzte Folge. Wir hatten ja angekündigt, wir machen Tippspiel zum großen Finaltag der Amateure. Und der Verlierer muss heute in der Sendung einen vorgegebenen Satz sagen. Problem ist nur, das Tippspiel ist unentschieden ausgegangen.
Ja, es ist auch manchmal...
Wie verhext, also gibt es leider keinen Satz.
Also ist es wirklich unentschieden ausgegangen oder sagen wir das jetzt, damit keiner von uns irgendwas Unangenehmes machen muss? Weil ich meine, man kann es ja nachvollziehen. Es macht sich wahrscheinlich keiner die Mühe, nochmal nachzuprüfen, was wir gesagt haben und wie die Spiele ausgegangen sind. Aber.
Also es ist wirklich unentschieden ausgegangen. Wir hatten ja gesagt, das komplett richtige Ergebnis gibt 3 Punkte und die richtige Tendenz 1 Punkt. Und wir hatten ja nur unterschiedlich getippt, Preußen-Bad Langensalza gegen Wacker Nordhausen. Hab ich auf Nordhausen getippt, durch Langensalza, da hat Nordhausen gewonnen. Und das niedersächsische Landespokalfinale, Delmenhorst gegen Bersenbrück, haben wir unterschiedlich getippt. Du auf Delmenhorst, ich auf Bersenbrück und da hat Delmenhorst gewonnen.
Mit dem Kreisliga-Trainer?
Sonst hatten wir alles ja identisch getippt. Ja. Also es ist wirklich, und keiner hatte ein richtiges Ergebnis. Ja.
Also gut für uns, schlecht für die Hörer, aber ich kann dir leider nicht einen Satz meiner Wahl in den Mund legen.
Das finde ich auch schade.
Ja, das hätte auch gefreut, denke ich.
Ja. Und dann, weil wir ja schon am Glückwünsche verteilen sind, die Jungs vom TSVKK und natürlich an meine BSG Chemie aus Leipzig.
Aber ich dachte, die Koldinger Jungs vom Bezirkspokalfinale wären
da. Das sind meine Jungs hier in Hannover.
Ah.
Aber
so eine Fanhure ein bisschen.
Deutschlandweit ist es die BSG Chemie.
Ah, ich dachte Dortmund.
Und die haben nach einem Jahr Abstinenz die Rückkehr in die Regionalliga geschafft, letzten Wochenende. 2:1 Heimsieg gegen den FC Eilenburg. Ja. Und
die Chemiker zurück. Die
Chemiker sind zurück.
Ja, gut.
Vor ausverkauftem Haus im Alfred-Kunze-Sportpark gewonnen.
Ist aber ein schönes Stadion, finde ich. Mir ist neulich auch wieder aufgefallen, ich glaube, es war auch bei diesem Finaltag der Amateure, dass, wusste es eigentlich aber immer wieder schön, dieser Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin ist schon ein geiles Stadion. Ja. Auch mit den bunten Sitzen und so, finde ich wirklich geil.
Aber auch da, in was für random Städten da halt,
voll,
so die Pokalfinals sind irgendwie,
ja.
In Mecklenburg-Vorpommern war es, glaube ich, in Neustrelitz oder so. Komplett random.
Neustrelitz nicht mehr trainiert von Thomas Predaric. Wir nehmen übrigens in der Stadt auf, in der Thomas Predaric während seiner Zeit in Hannover gewohnt hat.
Ja.
Vielleicht immer noch wohnt. Wissen es nicht.
Vermutlich.
Machen uns auf jeden Fall noch auf die Suche. Ja, ich habe auch noch was dabei. Und zwar die neue Fußballlehrerausbildung startet. Demnächst und
gibt es einen würdigen Nachfolgekurs für Vorbeck und Co.?
Ich muss sagen, ja, es gibt ihn und die Flaggschiffe der Teilnehmer sind zum einen Christian Rahn,
oh Gott,
den man sicherlich noch kennt, Tim Borowski,
oh, Timbo,
und Christoph Metzelder.
Na gut, Timbo hat ja schon praktische Erfahrung gesammelt als Co. von Kofeld.
Ja, also Christoph Metzelder hat 47 Länderspiele, Timbo Roski 33 Länderspiele und Christian Rahn?
2.
5.
5.
5 Länderspiele. Das sind die einzigen ehemaligen Nationalspieler, die da mitmachen. Aber es sind auch noch ein paar andere dabei, die vielleicht nicht so im Fokus früher standen, die aber durchaus, wo was klingelt, sage ich mal. Also wir haben Sebastian Bönig, der dabei ist, Heiko Butcher, Steven Cherundolo,
ja.
Christian Eichner, Matthias Jeißle, ehemals TSG Hoffenheim und zuletzt bei Brümpi IF. Also ja, wahrscheinlich mit Zorniger.
Ja.
Ja. Dann haben wir, genau, Metzelder Rahn. Dann haben wir Dino Töppmüller, was auch witzig ist, dass der mit Düdelange in Europa League,
ja,
Gruppenphase war, aber jetzt den deutschen Fußballlehrer erst macht. Dann haben wir noch, das waren so die einem noch was sagen. Und Imke Wippenhorst, die, klar, erste Frauen...
Im Oberliga.
Genau, die erste weibliche Trainerin in der Oberliga, glaube ich.
Mhm.
Und die jetzt aber ja aufgehört hat wieder dort und sich jetzt, glaube ich, der Fußballausbildung hier widmen will. Und die ist auch dabei. Und Jan Zimmermann vom TSV Havelse.
Ja.
Kennt man sicherlich.
Ja, hier auf jeden Fall. Das ist ein alter Lokal.
Ja.
Local Hero.
Klar. Also ansonsten, ja, waren mir die Namen jetzt nicht so. Enrico Maaßen, da klingelt noch irgendwie was, aber.
Gar nichts. Weiß ich auch nicht.
Ja, Thomas Foggenreiter sagt mir auch was. Vielleicht verwechsel ich es auch mit Thomas Vöckler.
Oder mit Armin Stürzenhofer.
Armin Stürzenhofer kann ich es auch verwechseln, ja. Von der Namenslänge. Ja, also viel Erfolg an alle Teilnehmer. Fall. 25 Stück sind es. Ich finde es großartig. Ich würde so gern Tim Borowski an der Seitenlinie sehen. Es wird Zeit. Natürlich nur im Rollkragenpullover. Würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen.
Ja.
Hast du noch was dabei?
Nee. Aber ich befürchte, du hast noch was dabei.
Nein, aber wir kommen dann ja direkt zu der Lieblingskategorie unserer Hörer und nämlich zur Kategorie Was macht eigentlich? Und da habe ich mich wieder nicht lumpen lassen und habe ein paar gute Namen dabei, die jetzt auch aktuell neue Beschäftigungen angetreten haben. Und da war dann die Frage, was macht eigentlich Juninho? Hast du mitbekommen?
Das habe ich gelesen. Das ist neulich erst.
Zurück zur alten Liebe.
Ich weiß, das ist jetzt zurück nach Lyon.
Juninho ist neuer Sportdirektor von Olympique Lyon. Und in Frankreich passt dann in dem Fall gleich. Dann stelle ich dir die Frage, was macht eigentlich Valeria Ismail?
Der trainiert irgendwen.
Ja, ist jetzt neuer Trainer vom LASK. Ist neuer Trainer vom LASK, Linzer Athletik Sportclub.
Und der vom LASK ist nach Wolfsburg gegangen, ne?
Genau, der Oliver Glasner oder so. Ja. Genau, also im Prinzip, der alte Wolfsburger Trainer geht zum alten Club vom neuen Wolfsburger Trainer.
Zum LASK.
Und bewirbt sich damit vielleicht für den Trainerposten 2020 in Wolfsburg, wer weiß es schon.
Der LASK ist wichtig.
Ja. Dann, was macht eigentlich Uwe Rösler? Also er ist nicht mehr Trainer in England.
Nee, der war danach, glaube ich, Trainer bei Rosenborg Trondheim oder so.
Ja, Nordeuropa stimmt.
Oder Brandbergen oder Molde oder so.
Er ist aktuell Trainer von Malmö FF.
Malmö FF, altes Ladernverein.
Mit dem 36-jährigen Markus Rosenberg im Sturm immer noch.
Gott, oh Gott.
Ja. Ja.
Warum nicht?
Und dann weißt du sicherlich, was Eyl für Sverrisson gerade macht.
Ja, klar, der ist Nationaltrainer der Färöerinseln.
Das ist falsch, er ist ja auch Isländer.
Ja, aber der Färöer wollte der ja immer. Ja.
Also er war tatsächlich bis einschließlich 31.12.2018 U21-Trainer von Island. Ist aber dann, ich weiß nicht, glaube ich, gegenseitiges Einvernehmen haben sie es beendet und ist gerade vereinslos als Trainer, kann sich aber deshalb intensiv der Pferdezucht widmen, die er mit seinem Schwiegervater in Island aufgebaut hat.
Das ist schön.
Also da ist es auf jeden Fall großartig. Und dann als Abschluss, ach nee, komm, wir haben noch zwei. Was macht denn Darren Buckley momentan?
Darren Buckley. Der spielt bei den Kaiser Chiefs.
Nein, der ist auch schon Trainer. Also er war 2018, war er mal zwischenzeitlich Trainer von AmaZulu FC in Südafrika. Ist er jetzt nicht mehr. Da musste sich ja neuen Feldern widmen. Hat dann bei der südafrikanischen Variante von Let's Dance mitgemacht. Hat aber leider nicht gewonnen. Und ist derzeit TV-Experte für die Champions League im südafrikanischen Fernsehen zusammen mit Dwight York.
Mhm.
Der übrigens, hast du es mitbekommen, da war jetzt dieses anlässlich eines Spiels, das ja so nie passiert ist, 1999 in Barcelona, gab's ja jetzt quasi die, ja, sagen wir, Neuauflage.
Ja, das habe ich tatsächlich mitbekommen.
Und da habe ich das Mannschaftsbild von Manchester gesehen und war es Dwight York oder Andy Cole? Nee, Andy Cole war es, glaube ich. Ein pausbäckiges Etwas, der sieht aus wie so ein aufgespritztes Eichhörnchen. Aber manche sind echt noch fit. Also Bex zum Beispiel, mega fit.
Paul Scholes bestimmt auch.
Ja. Bex hat auch Hansi Pflügler in 16er auf den Rasen geschickt mit dem Tunnel oder so. und hat ihn dann in den Winkel eingeschweißt. Da war Jörg Butt machtlos. Ja, also Darren Buckley, momentan TV-Experte. Und als Abschluss, was macht eigentlich Alexander Fahnerüth? Der ehemalige Meister mit dem VfB Stuttgart, kann man an der Stelle sagen, deutscher Meister.
Der ist Champions League Experte für das, was war das für ein Landsmann, Schwede auch oder so, ne? Für schwedische Fernsehen, für die Champions League.
Das ist falsch. Er ist immer noch, beziehungsweise wieder aktiver Fußballer, und zwar momentan bei Helsingborg EF. Er hat ein Jahr lang, also mittlerweile 35, hat ein Jahr lang gar nicht gekickt und jetzt reicht es dann für Helsingborg wohl doch noch.
Reicht locker.
Deswegen, also immer noch aktiv, Alexander Fahnerüth. Vielleicht einer der besten Transfers, die der VfB jemals getätigt hat.
Ja, da ist von auszugehen.
Ich weiß gar nicht, wie lange der da war, wie lange.
Ist ja auch nicht 2 Jahre, so lange war der gar nicht da.
Ja, die hatten mal so eine nordeuropäische Phase.
Mit Jondal Thomasson.
Jondal Thomasson, Jesper Grönk hier. Unvergessen. Also da waren schon so ein paar, glaube ich, dabei. Und dann kam ja die mexikanische Phase.
Mit
hieß er Osorio und Pavel Pardo.
Pavel Pardo.
Ja.
Also Alexander. Gut,
vielleicht jetzt für die zweite Liga, auch für den VfB noch eine Option.
Ja. Alexander Fahnerüth war von 2006 bis 2008 beim VfB.
Oh, also 3 Jahre.
20 Spiele, 0 Tore.
20 Spiele von 2006 bis 2008? Ja. Was? Ja gut, wieso nicht?
Ja. Ist auch nicht, was du lachst. Also.
Das ist halt eine geile Kombination, weil das heißt eigentlich, er war verletzt und es hat aber auch nicht gereicht.
Er hat aber auch 4 Spiele für den VfB 2 gemacht.
Haben wir noch versucht, mit ranzukommen.
Und hat da überragende einmal geschweißt.
Na, irgendwie gute Quote. Ja. Jedes 4. Spiel getroffen.
Ja.
Und da stehen die Assists ja noch nicht mal drin.
Ja.
Ja, dann können wir eigentlich nahtlos an den Kultspieler anknüpfen. Und du hast schon eine große Ankündigung gemacht.
Also wenn du den errätst, dann ziehe ich alle Hüte, die ich habe, weil
ja,
ich jetzt nie im Leben.
Das macht mir immer besonders Mut.
Das sage ich gleich. Also, es ist nicht unmöglich, aber ich bin gespannt, ob die ganze Kombination auf dem
Schirm ist. Das ist meine Mission.
Erstmal so zur Auflockung, zum Einstieg. Er ist bis heute der Spieler mit den meisten Premier League-Einsätzen, der kein Brite ist.
Okay. Okay.
Ich weiß ja nicht, ob es da schon klingelt.
Okay, aber das wäre zum Beispiel so ein Fact, der könnte tatsächlich.
Da könnte es, genau, deswegen habe ich mit aufgenommen.
Also, das ist der einzige Fact, wo was klingeln könnte.
Nee, es gibt noch so 2, 3 Sachen, die du vielleicht zusammenbringen könntest. Er hat sich aber früh für den deutschen Fußball interessiert. Seine großen Vorbilder waren klar Rudi Völler, Karl-Heinz Rummenigge und Toni Schumacher.
Ich wollte gerade sagen, also Stürmer, aber in dem Fall.
Und er ist Torwart. Und er kam dazu, weil er das Team, wo er gespielt hat, in der Jugend von seinem Vater trainiert wurde. Und die haben einen Torwart gesucht und keiner wollte es machen. Und dann ist er ins Tor gegangen in seiner Karriere.
Die hätten auch diese App gebraucht aus Brasilien, ja, wo man sich Torhüter leihen kann.
Das Geburtsland lasse ich mal weg, weil ich glaube, das zusammen mit der Position könnte. Er ist geboren am 6. Oktober 1972. 1,94 groß und eben Torwart. Und seine Stationen in Deutschland, das ist ja immer das Kriterium für den Kultspieler, ne? 90er Jahre in Deutschland, hat eine große Karriere in Deutschland gehabt. Er hat von 94, 95 bei Dynamo Dresden gespielt, als Backup von Stanislav Tschetschesow. Und hat halt 2 Spiele gemacht in der Saison für Dynamo.
Tschetschesow war der ist jetzt Nationaltrainer, oder?
Ja. Und unter Trainer Horst Rubesch.
War es Jens Ramme?
Nein. Er hatte ja nur noch 7 Einsätze.
Ja,
und ist danach 95, 96 nach Kaiserslautern gegangen und war da Backup von Andreas Reinke.
Ist halt fies, ist immer der Backup, weil das hat man.
Hat da 4 Spiele gemacht.
Ja.
Und ist dann nach England gegangen. Für den Rest seiner Karriere auch. Und da ist seine Karriere auch durchgestartet.
Du willst mich doch jetzt verarschen. Wir haben einen Kultspieler, der in Deutschland 8 Spiele gemacht hat. Als Ersatztorhüter. Und, ach komm. Okay.
Ist dann nach England gegangen, 96, 97 zu Bradford City. Da 13 Spiele gemacht.
Als Backup für Casey Keller.
Und ist dann nach Middlesbrough gegangen. Das wäre der erste Verein, wo ich ihn mit auf dem Schirm gehabt hätte.
Ja, klingelt ganz hinten tatsächlich was.
Von 97 bis 2008 und hat da 367 Spiele gemacht. Also war kein Backup mehr. Ist dann 2013 zu Chelsea gegangen, zu Fulham gegangen. Bis 2013 hat da 172 Spiele gemacht.
Ja, ich weiß es.
Ja, dann?
Ich mach, sag mal weiter noch. Also ich will hinterlegen, aber ja.
Ist dann 2013 nach Chelsea, war da wieder Backup dann. Bis 2015 4 Spiele noch und hat in der Saison 15-16 als Backup von Kasper Schmeichel bei Leicester City seine Karriere beendet. Und ich hätte jetzt nur noch das Land für dich und dann müsstest du ja
auch... Sag's mal noch nicht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber Fulham hat's mir, glaube ich, gegeben, weil ich mich an Chelsea und Leicester nicht erinnern könnte und auch nicht, dass er noch vergleichsweise lang gespielt hat, aber es müsste jemand sein, der, glaube ich, irgendwie deutsche Wurzeln hat. Mhm. Dann müsste es eigentlich ein australischer Nationalspieler sein. Mhm. Und dann ist es Mark Schwarzer.
Stark, ganz stark. Aber wenn man das Land nicht gleich hat und...
Mit Australien wäre es tatsächlich sehr einfach.
Und so nur diese deutschen Teams. Ich hatte überhaupt nicht schon, dass überhaupt mal in Deutschland gespielt hat. Also, dass er deutsche Wurzeln hatte, ja. Aber dass er in Deutschland tatsächlich mal gespielt hat, das liegt nicht auf dem Schirm.
Genau, also das hat es mir... Also ich wusste ja nicht, dass Marc Schwarz war, aber ich weiß, dass der in Deutschland gespielt hat. Und zwar sehr wenig. Dass der jetzt Kaiserslautern und Dresden Backup hätte ich dir jetzt nicht sagen können. Wobei Kaiserslautern habe ich, glaube ich, schon mal gehört. Aber das hätte ich jetzt nicht direkt zusammengebracht. Aber... Dass der ganz kurz da gespielt hat, das wusste ich. Und genau, dass er deutsche Wurzeln hat. Und ich glaube, das ist auch kein Zufall, dass es in Kaiserslautern, weil ich meine, da gibt's auch irgendwie Verbindungen dahin, zumindest in die Region. Genau, also Middlesbrough, dass da jemand lang, da hat's schon, wäre ich nicht auf Schwarzer gekommen, aber mit Fulham. Ich verbinde ihn absolut mit Fulham. Wie lange war er da?
Fulham war 5 Jahre.
Ja, also damit verbinde ich ihn tatsächlich.
Ja, seine Eltern sind damals aus Stuttgart ausgewandert.
Ah, okay.
Würdig Stuttgarter. Sind von da ausgewandert. Also ich mit Middlesbrough, das war der erste Club, wo ich ihn wirklich mit in Verbindung, also wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, wenn so, wo hat der mal gespielt? Wahrscheinlich nicht Middlesbrough gesagt, aber wenn man das dann so weiß, dann
ja, ist dann der so, erste genau, Club, wo Middlesbrough ich ist dann so, dass man nicht sagt, boah, krass, ja. So wie ich jetzt bei Leicester und Chelsea, ja. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Nee. Aber man sagt so, ah ja, das stimmt. So.
Ja. Und Fulham dann. Ja, was macht er heute?
Ist er mit Leicester dann noch Meister geworden? Oder war das ein Jahr davor?
Müsste ein Jahr 2015, davor? 2016 nee. Hat er da gespielt, da war er...
Leicester ist doch 16, 17.
Ja.
17, 18 war dann jemand anders? Oder war das...
Nee, Zieler war es dann. Nach der Meistersaison war Zieler da als zweiter Torwart.
Nein, ich meine jetzt, also dieses Jahr ist jetzt City.
Letztes Jahr ist City.
Und davor war... Leicester.
Ja.
Das heißt, er ist quasi ein Jahr gegangen, bevor die Meister geworden sind.
Auch bitte.
Hätte ich ihn gegönnt nochmal.
Ja.
Aber WM-Torhüter hat er bestimmt auch 2-3 WMs mitgenommen, oder? 3.
Ja, er hat 3 WMs und hat 109 Spiele für die Socceroos gemacht.
Ja.
20 Jahre.
72, das heißt, der war dann... Wow, der war echt dann alt. Ja. 45 am Schluss, oder was? Na Wetter.
Stark.
Dino Zoff-esk.
Was macht er heute?
Ja, da bin ich gespannt. Ich tippe auch auf TV-Experte.
Ja, das ist soweit korrekt. Er ist in London für einen Sportsender tätig. Diverse Sachen. Und das Lustige ist aber, sein Sohn Julian Schwarzer Garcia
hat ihm extra noch so einen geilen Prominamen gekauft.
Ist auch Torwart. Und spielt seit letztem Jahr bei Pippenfried.
Ach was?
Mhm.
In der Bayernliga.
Regionalliga spielen, glaube ich sogar. Regionalliga Bayern.
Richtig, meine ich ja. Regionalliga, weil genau, die haben jetzt ziemlich immer gegen Bayern Amateure gespielt. Ja.
Und der ist ja, Anfang 2018 hingewechselt und der damalige Sportchef, Herr Plesche, hat den Zugang zusammen mit Vater und Sohn perfekt gemacht, wenn Marc Schwarzer mit in Pippins Ried dann war.
Nein. Aber hat keine offizielle Funktion.
Nee.
Vielleicht väterlicher Berater oder so. Seine Erfahrung. Ja, das ist geil, wenn so Altinternationalen die Kinder dann irgendwo in der Peripherie spielen.
Ja.
Kann mich noch erinnern, dass also hier mein Heimatverein vom Basketball, ich bin ja zweite Liga, und die haben irgendwann mal, war bei uns zu Hause John Stockton in der Halle, weil dessen Sohn beim Gegner gespielt ist. Kein Scherz. War John Stockton, war bei uns in der Halle und ich war natürlich bei dem Spiel nicht da.
Ausgerechnet.
Ja, weil, also ich hab das gewusst im Vorfeld und man hat auch so gesagt, ah, da kommt der Sohn von John Stockton, ah, kommt er vielleicht auch, aber es war natürlich allen eigentlich klar, dass er natürlich nicht kommt.
Und dann kommt
er. Und da war ich eigentlich auch nicht da. Das hat mich echt im Nachhinein ein bisschen geärgert. Aber daran erinnert mich das ein bisschen, auch wenn ich jetzt John Stocktons Verdienste und Marc Schwarz das natürlich nicht vergleichen kann. Marc Schwarz war natürlich bei WMs dabei.
Ja, sogar 2006 beim Sommermärchen.
Richtig. Und bei dem durchaus ja mit Fug und Recht als skandalös zu bezeichnenden Elfmeter im Achtelfinale. Ja. Wer war der Spieler, der drüber gefallen ist von den Italienern? Ich meine, dass der gefoult hat, also gefoult, war glaube ich Lucas Neal. Da darfst du mich jetzt aber nicht drauf festnageln.
Wer wurde denn
gefoult? Das würde mich interessieren. Also war nicht Inzaghi?
Ja, ich wollte sagen, bei den Italienern fällt einem als erstes mal Inzaghi ein, ne?
Oder Gelardino. Gelardino könnte es tatsächlich gewesen sein.
Gelardino könnte es tatsächlich sein.
Ja, ich weiß es nicht mehr. Also ich habe die Szene noch komplett vor Augen, wie im Strafraum der Australier schon am Boden liegt und der Italiener einfach reinläuft.
Geschenkter Elfmeter rettet Italien.
Spannend.
Ich auch.
Steht es dran?
Nee, muss den Artikel erst öffnen.
Ja, auf jeden Fall.
Und wollen Sie Klicks mitmachen? Oh. Also der Gegenspieler war tatsächlich Neal.
Wow, okay, das ist aber stark.
Muss man sagen.
Neal mit 2L weiß ich aber deshalb, weil der damals bei Western United gespielt hat und ich die Spiele da so ein bisschen verfolgt habe.
Und wow, den Italiener hätten wir nie erraten.
Fabio Cagliarella?
Nee.
Torschützenkönig geworden übrigens?
Ja. Fabio Grosso.
Oh, ja, doch. Ja gut, da wäre man nicht drauf gekommen. Aber das heißt, er war halt zweimal scheiße. Er hat da den Elfmeter geschunden und dann uns rausgekickt. Ja.
Fabio Grosso stolperte mit voller Absicht im Strafraum über seinen am Boden liegenden australischen Gegenspieler Lucas Neal. Und Schiedsrichter Luis Medina Cantarejo aus Spanien zeigte in einer der folgenschwersten Entscheidungen dieser WM auf den Elfmeterpunkt. Francesco Totti trat begleitet vom gellenden Pfeifkonzert der meisten der 46.000 entsetzten Zuschauer zum Strafstoß an und knallte den Ball unhaltbar für Marc Schwarzer in den linken Winkel. Danach wurde das Spiel gar nicht mehr
angefangen. Wow, so weit am Schluss war das schon. Alter. Und sogar Marc Schwarzer konnte ihn nicht halten.
Nein, oben ins Eck geknallt.
Aber das ist schon übel, wenn man sich das jetzt nochmal bewusst macht. Achtelfinale hätten sie eigentlich nicht überlebt, die Italiener.
Dann, wir werden zumindest in Verlängerung halt
dann legen sie hier Beschwerde ein wegen Deutschland-Argentinien. Ja. Dann wird Toto Lutscher Frings gesperrt und dann schießt uns Grosso in dem Spiel, wo Frings dann gesperrt ist, in der Nachspielzeit noch raus.
Also muss man sagen, eigentlich der unverdienteste
und dann Weltmeister. Provoziert Marco Materazzi im Finale.
Im letzten Spiel.
Das ist, wenn man das jetzt mal.
Ja.
Naja, hätte ich nicht gefeiert.
Natürlich nicht.
Also wenn es für Deutschland ein Sommermärchen war, was war das dann für Italien?
Alltag.
Ja, okay, das ist die Geschichte natürlich. Ja. Lukas Neal.
Heute hast du einen Lauf.
Ne? Heute habe ich echt einen Lauf, das ist gut. Apropos Lauf, dann lassen wir doch dem Lauf der Dinge jetzt seinen Lauf. Okay, das hat überhaupt keinen Sinn gemacht.
Nee.
Machen wir mal weiter und kommen zum Schwerpunktthema. Das haben wir heute mal ein bisschen anders angelegt, auch so ein bisschen als Testlauf. Und zwar haben wir uns ein Thema ausgesucht, wir haben es jetzt mal, und unser Arbeitstitel für das Thema war: Zwischen Champions League und Kreisklasse, ist im Amateurfußball wirklich alles besser? Hintergrund war, dass wir eigentlich, ich glaube, wir beide privat, sowohl miteinander als auch mit anderen, öfter mal feststellen, dass so irgendwie dieses Interesse am Profifußball oder so, dass es so ein bisschen nachgelassen hat, mhm, beziehungsweise sich auf jeden Fall verändert hat. Und man aber, ich glaube, nicht immer so genau sagen kann, warum. Und ja, und dem wollen wir so ein bisschen auf die Spur kommen. Und wir haben davor von einigen Hörern auch mal ein Feedback eingesammelt und werden die Sprachnachrichten von ein paar Hörern später mal einspielen und so in unsere Diskussion ein bisschen einbringen, um da auch mal so eine andere Sicht auch drauf zu kriegen, nicht nur von uns beiden. Falls ihr da nicht darunter seid, bitten wir das zu entschuldigen. Gleichzeitig dürft ihr uns aber gerne auch nachträglich noch da was zukommen lassen, so wie auch eigentlich sowieso immer. Genau. Ja, also der Anspruch an das Thema war jetzt von uns nicht, dass wir jetzt hier alle Probleme des modernen Fußballs lösen können. Im Gegenteil, das wenn du wieder in die Tiefe einsteigen willst, dann kannst du mal ein Jahr Pause nehmen. Mhm. Aber wir wollen so unser Anspruch war, diesem Gefühl so ein bisschen auf die Spur zu kommen. Und eigentlich muss man das Gefühl auch schon in Anführungszeichen setzen. Also das Gefühl, dass man so hat, wenn man derzeit Fußball schaut, so sag ich mal 2019, weil sich das aus unserer Sicht sehr, sehr von dem unterscheidet, wie es vor 10 Jahren, vor 5 Jahren, vielleicht auch noch vor 2 oder 3 Jahren war. Wie sieht's bei dir da aus, Jonas? Wie würdest du deine, ich sag's mal, Fußballmüdigkeit beschreiben, beziehungsweise wie macht sich das bemerkbar?
Also diese Saison ist nicht gerade so zum Ende. Also normalerweise ist ja auch eine scheiße Sommerpause und erstmal hier samstags ein paar Wochen was anderes machen, ne?
Durch den Grillen
und so, muss man den Leuten treffen. Kann nicht einfach in seinem stillen Kämmerchen zusammen mit Frank Buschmann und Wolf Fuß den Samstag verbringen. Aber dieses Jahr und auch letzte Saison schon war so, könnte jetzt irgendwann echt mal vorbei sein. Auch so alles, was danach noch kam, so DFB-Pokalfinale, so mit mäßigem Interesse nebenbei verfolgt, Champions League-Finale so nebenbei verfolgt. Also wird man nicht auf die Spiele alle gefreut, wirklich, auch wenn man so nicht vereinstechnisch involviert war. Aber mittlerweile so einfach alles so nebenbei. Man guckt es halt irgendwie, weil man es gucken muss, so in Anführungsstrichen.
Ja. Ja, so geht's mir auch. Es ist einfach eine Art Gewohnheit. Und ich habe mir tatsächlich auch schon öfter mal überlegt, woher das denn eigentlich kommt. Ich habe es immer bei mir so, wir hatten das ja ab und zu mal jetzt auch schon in diversen Folgen auch mal angeschnitten. Ich dachte bei mir immer, dass es auch hauptsächlich sich daher speist, dass durch meine Vereinszugehörigkeit, das ist so, ich nenne es immer das Michael-Schumacher-Problem, dass wenn derjenige oder das Team, für das man ist, dem man die Daumen drückt, wenn die Person oder das Team irgendwie alles gewinnt in seiner Sportart über einen längeren Zeitraum, dann ist es irgendwann halt, ja. Also man sagt ja immer so halb scherzhaft, für Bayern fängt die Champions League im Viertelfinale an. Also ist es natürlich, gut, dieses Jahr jetzt nicht, dieses Jahr ist nicht bis zum Viertelfinale gegangen.
Also dieses Jahr habt ihr gar nicht Champions League gespielt.
Richtig, wir waren gar nicht dabei.
Ja. Haben wir ein Jahr ausgesetzt, haben Pause gemacht.
Ja, auch mal um ein Zeichen zu setzen. Nein, aber so dieses... Das ist schon vollkommen richtig, also zumindest für mich kann ich das so behaupten. Und es ist nicht so, weil ich das will oder weil es aus irgendeinem arroganten Ding rauskommt, sondern weil einfach die Spannung beziehungsweise dann die Anspannung auch fehlt, weil es ist zu normal. Und in der Bundesliga war es halt ähnlich. Dieses Jahr war es ein bisschen spannender. Okay, da habe ich dann auch schon irgendwie, hat es mal schon ein bisschen mehr gekribbelt, aber es ist einfach... Sind wir ehrlich, selbst als wir 9 Punkte vorne waren, war mir ja klar, dass es am Schluss wieder geht. Ja. Nein, also genau, ich habe immer gedacht, es kommt eigentlich aus diesem Thema raus. Glaube aber mittlerweile, dass es nicht nur daran liegt und ich bin auch mittlerweile bei dem Punkt, dass einfach zu viel gesendet wird. Es ist das, was wir am Anfang als diese ganze Spieltagsaufsplittung, was wir so uns, glaube ich, dann immer ein bisschen schön geredet haben, so dieses, Es ist Augsburg, aber dafür kann ich Montag zweite Liga gucken, Dienstag Champions League, Mittwoch Champions League, Donnerstag Europa League, Freitag erste Liga und zweite Liga, Samstag erste Liga, zweite Liga, Sonntag erste Liga, zweite Liga und Montag geht's gleich wieder von vorne los. Mhm. Ja, es ist halt schwierig.
Es ist auch das mittlerweile vor jeder Saison irgendwie was Krasses verändert werden muss. Also mit dem der Videobeweis eingeführt. Dann jetzt so permanent über diese komische Champions League Reform, dass du dann 3 mit Auf- und Abstieg hast, das wir auch schon mal diskutiert hatten, ähnlich. Dann jetzt hier wieder, der Schiedsrichter ist jetzt keine Luft mehr und das Handspiel wird permanent neu. Man weiß ja auch gar nicht mehr so am Anfang der Saison, was ist jetzt überhaupt? Warum braucht er erstmal so 10 Spieltage, um zu checken, so was für Regeländerungen gab es eigentlich? Also gerade ja auch bei der Handspieldebatte ist ja ein ganz großes Problem, wo ich einfach auch erst mitbekommen habe in der Rückrunde gegen Berlin, dass es die Schutzhand nicht mehr gibt. Also es ist für mich immer noch einer der lächerlichsten Elfmeter, der letzte Saison gepfiffen wurde, als Weigel sich so die Hände vors Gesicht hält, angeschossen wird. Ja gut, es ist halt Elfmeter. Ja, gut.
Ja, aber du kannst nicht mit dem Argument kommen, wo sollen die Hände denn hin?
Und also auch das nervt mich ja massiv, dass permanent irgendwas Neues verändert werden muss. Was ja nicht besser macht.
Aber, also wie hast du irgendwie gemerkt, wann es bei dir oder warum vielleicht auch es da so einen Wendepunkt gab, wo du gemerkt hast, jetzt interessiert mich das alles irgendwie weniger oder dass dir so ein bisschen der Bezug fehlt? Gab es da so einen speziellen Punkt oder ein spezielles Ereignis?
Nee, so eine schleichende Entwicklung. Also, könnt ihr jetzt nicht sagen, dann und dann hat es irgendwie halt bumm gemacht. Sondern es war so eine schleichende Entwicklung, hat immer mehr abgebaut. Dass man halt zum Beispiel samstags, wenn man dann, also gerade wenn jetzt Dortmund nicht spielt samstags und halt samstagsabends erst und man dann so Konferenz guckt, da wüsste ich nicht, wann ich so die letzte Konferenz wirklich so mit voller Aufmerksamkeit geschaut habe, sondern habe gelief, aber habe nebenbei andere Sachen gemacht und dann, wenn was passiert ist, mal geguckt, okay, und dann weitergemacht. Aber nicht so wie früher halt, dass man da dann richtig, richtig gefolgt hat.
Ja, ist bei mir tatsächlich auch so. Ich merke, beim Fußballspielen, jetzt egal, wer spielt mal, je weniger ich das Handy in der Hand habe, desto spannender ist das Spiel.
Ja.
Oder desto spannender, / interessanter, / wichtiger, wie auch immer. Und ich muss sagen, jetzt zum Beispiel beim Champions-League-Finale hatte ich das Handy oft in der Hand. Was dann im Nachhinein tatsächlich schade ist, aber wenn dann das dann also bewusst wird, was das eigentlich nur noch so eine Beschallung ist weil es einfach zu viel gibt und selbst bei einem Champions-League-Finale. Also ich glaube, dieses Jahr hatte ich 2-3 Spiele, bei denen ich wirklich richtig angespannt noch war. Das war tatsächlich das Hinspiel gegen Liverpool. Dann nicht mal das Spiel gegen euch, weil ich es leider nicht gucken konnte, weil ich parallel selber gespielt habe. Dann müsste ich schon überlegen. Also Liverpool auf jeden Fall. Und in der Liga gab es auch so 1-2 Spiele, wo klar war, okay, das müssen wir gewinnen, sonst sind es irgendwie dann 12 Punkte auf euch oder irgendwie sowas halt. Genau, aber sonst war das echt, ich habe es schon meistens angeguckt, aber vielleicht können wir ja gerade dazu, passt, glaube ich, mal die erste Einsendung, die wir bekommen haben, und zwar von unserem neuen treuen Hörer, Josef.
Im Allgemeinen hat mein Interesse jedoch eher abgenommen und das liegt zum einen an der fehlenden Kaderkonstanz. Und mit fehlender Kaderkonstanz meine ich vor allem junge Spieler, die zu Vereinen wechseln, dort für 2 Jahre spielen und wenn die Rechnung aufgeht, gehen sie danach für 60 Millionen nach City, Madrid oder wohin auch immer. Das ist nichts Neues, aber ich finde, es ist mehr geworden. Und die Spieler identifizieren sich nicht mit dem Verein, die Fans nicht mit dem Spieler und es wächst einfach nichts. Oder es wächst selten was, es wächst nicht zusammen. Und das finde ich doch sehr schade. Das nimmt dem Ganzen wirklich doch großen Reiz. Ein anderer Punkt ist, Fußball ist omnipräsent. Fußball findet zu viel statt. Ich lebe momentan in Spanien und hier kann man so gut wie jeden Tag ein Spiel sehen. Und das führt dazu, dass Fußball zum Hintergrundgeräusch verkommt. Ich habe das früher mal sehr genossen, dass Samstag, Sonntag, Freitag sich die Liga verändert hat und unter der Woche war Ruhe. Und heute habe ich das Gefühl, dass Fußball jeden Tag stattfindet. Die Ticker prasseln auf uns ein, belanglose Nachrichten jeden Tag. Ich meine, es gibt den Markt dafür, daher passiert es, aber es wird doch wirklich langweilig und belanglos. Ganz im Allgemeinen die Entwicklung des Fußballs in der Zukunft. Ich denke mal, die meisten sind sich einig, dass wir in einer Blase sind. Die Gehälter steigen, die Summen, die für Spieler bezahlt werden, sind galaktisch, sind unglaublich, nicht mehr begreifbar. Und ich hoffe, dass diese Blase einfach bald platzt. Ich hoffe, dass einige Vereine abschmieren und ich hoffe, dass diese ganzen korrupten Verbände einfach so nicht mehr weiter existieren werden. Wahrscheinlich ist das ein Wunsch, der so nicht eintreten wird, aber es nimmt mir enorm die Liebe zum Fußball. Ich möchte mich nicht daran beteiligen. Ich möchte selber nicht involviert sein in diese Geldmaschine. Und das führt dazu, dass ich mich wirklich vom Fußball abkehre. Und letzte Saison auch dadurch sehr wenige Spiele gesehen habe. Und das geht übergreifend. Champions League, sei es auch Bundesliga. Und ich hoffe, dass das sich einfach wieder ein bisschen schrumpft, ein bisschen gesünder wird, ein bisschen Beruhigung reinkommt und wieder ein bisschen mehr Platz für den Fußball selber geschaffen wird und nicht für das große Drumherum.
Ja, es war jetzt sehr viel. Gehen wir es mal durch. Also der Punkt Kaderkonstanz hat er es genannt, diese hohe Fluktuation in den Mannschaften. Ist das was dir auch aufgefallen ist?
Ja, in meinen Augen, wenn man jetzt mal so wirklich die ganz großen Vereine, ob jetzt City, Madrid, Barcelona oder euch, alle anderen müssen das ja so machen, um halbwegs mithalten zu können. Dass sie möglichst junge Spieler holen und dann halt drauf wetten aus dem Wörters, um den dann halt für 100 Millionen zu verhökern, um halt halbwegs noch mithalten zu können. Also einfach so wie das System im Moment angelegt ist, ist das ja die Entwicklung für jetzt auch Vereine wie uns oder so halt zumindest kontinuierlich eine Champions League zu spielen oder auch Leipzig, wenn man anguckt. Trotz mit 10 oder so, da wird das ja auch so laufen. Jetzt guckt Werner weg. Forsberg wird irgendwann gehen. Keita ist ja schon weg.
Aber ist es ein Problem oder Problem ist dann schon wieder eigentlich eingefärbt, aber ist es eine Beobachtung, die du jetzt auf die Bundesliga speziell projizieren würdest oder ist es woanders auch? Weil am Ende steht ja dahinter eigentlich so das Thema Bundesliga als Ausbildungsliga.
Ja, das ist, also ich finde oder ich glaube, man beobachtet das halt überall nur auf, sagen wir, unterschiedlichen Niveaustufen. Also wenn man jetzt guckt, nimmt man halt mal die französische Liga. Wenn man da jetzt mal Paris irgendwie ausklammert, dann kommen von da relativ viele Talente und gehen dann zum Beispiel in die Bundesliga. Mhm. Also jetzt wenn man mal Dembele zum Beispiel als krassestes Beispiel vermutlich nimmt oder auch Mainz jetzt mit den Leuten, mit Gibbermeur und so weiter. Die gehen dann halt nach Deutschland, probieren da auf sich aufmerksam zu machen, um dann eben weiterzugehen nach England.
Choupo-Moting,
ja auch Choupo-Moting jetzt von Mainz zum Beispiel. Also es wird überall so gemacht, halt auf unterschiedlichem Niveau. Wir holen dann die Leute für 20 Millionen aus Frankreich, was da für
oder
viele,
aus der Bundesliga,
was da für viele Vereine viel Geld ist.
Ja.
Und verkaufen sie dann weiter für 100 Millionen halt nach Spanien oder England.
War das nicht schon immer so? Also ist doch schon dieses Prinzip groß frisst kleiner, beziehungsweise groß kauft bei klein ein. Das Prinzip gibt's ja schon immer. Das ist ja die Geschichte mit Bayern kauft die Liga kaputt. Natürlich kauft Bayern die besten Spieler aus Deutschland bei ihren direkten Konkurrenten, weil Bayern keinen Spieler von Mainz im Normalfall brauchen kann, der sich sportlich weiterbringt. Dortmund kauft dann bei Gladbach, Gladbach kauft bei Mainz und Mainz kauft bei Paderborn.
Ja, das gab's schon immer. Ich finde aber, es ist halt jetzt ja internationalisiert.
Also ja, gut.
Ich habe das früher auch vor, weiß ich nicht, für 5, 6, 7 Jahren fand ich, also wenn ich es nochmal auf Dortmund runterbreche, irgendwie einen Jugendspieler von Barca zu holen, der dann bei uns irgendwie zweite, erste Mannschaft spielt, oder Sancho von City zu holen oder so, das wäre für mich vor 5, 6 Jahren noch undenkbar gewesen. Da hätte man dann halt einen jungen Mann eben von Gladbach geholt oder von Stuttgart oder wo halt immer auch her aus Deutschland. Aber ich hätte es für, wir wollen jetzt Spieler von Barcelona so. Also, ja. War dann noch so total weit weg und mittlerweile permanent halt.
Ja, es ist, glaube ich, auch, weil diese ganze Scouting- und Transfergeschichte so in den letzten Jahren so rasant immer noch professioneller, immer noch dichteres Netzwerk geworden ist, gerade durch die ganzen technischen Möglichkeiten, die es da halt auch gibt, ist es halt eine Das war natürlich schon immer eine globale Sache, aber es ist noch dieser globale Aspekt ist noch viel mehr in den Vordergrund gekommen, weil heute ist es, so würde ich dir recht geben, heute ist es jetzt keine Sensation mehr, wenn ein Bundesliga-Verein einen japanischen Spieler kauft aus der japanischen Liga, den vorher noch keine Sau gehört hat. Als ihr damals Kagawa geholt habt, da war das natürlich noch so, wow, krass, wie hat man denn den entdeckt? Da war das noch was Besonderes. Ja. Heute kriegst du auf so vielen verschiedenen Wegen Infomaterial zu diesem Spieler. Du fliegst mal schnell hin. Lauter solche Geschichten, irgendeine Maschine wertet für dich den Spieler schon mal so intensiv aus, dass du aufgrund deines Anforderungsprofils schon genau weißt, ob der dann in dein Anforderungsprofil passt in den letzten 30 bis 140 Spielen, die der gemacht hat. Und keine Ahnung, hat er die Endgeschwindigkeit immer gehabt, die du dir vorstellst? Hat er viele Ballkontakte und damit ist es einer der Spiellenker? Keine Ahnung, also solche Sachen, das wird ja alles... Das ist ja schon nichts Besonderes mehr, das wird ja alles automatisiert ausgewertet, sodass du diesen Augentest natürlich noch brauchst, aber es ist eben, ja, du musst dich halt mittlerweile ja auf Nischenmärkten umgucken, wenn du nicht von großen Vereinen weltweit kommst.
Und was noch dazu kommt, was es halt auch nochmal verstärkt hat in den letzten 2, 3, 4 Jahren, ist einmal dieses Spiel, was die ganzen Berater treiben. Halt immer mehr Wechsel, damit immer mehr Provisionen auffließen und so. Wenn nicht mehr irgendwie, bleib mal lieber noch ein Jahr bei deinem Verein, mach noch ein Jahr Stammspieler und geh dann als gestandenerer Profi zu einem großen Club. Nein, sofort. Und wenn es da nicht klappt, nach einem Jahr wieder weg. Und hin und her, das, finde ich, hat es noch sehr verstärkt. Und eben auch diese Markenbildung von Fußballspielern, die es auch vor 5, 6, 7, 8 Jahren so krass noch nicht gab.
Ja.
Jetzt jeder CR7, HW4, MR11.
Ja.
Und jeder eine Marke und jeder ein Signature-Torjubel und
eigene Unterhose.
Ja, und Parfüm und Tralala und was es alles gibt. Und um da, sagen wir mal, international in Anführungsstrichen damit auch Erfolg zu haben, ist halt die Bundesliga zu klein. Das muss man ganz ehrlich auch so sagen. Also das kann man vielleicht mit Abstrichen bei euch noch schaffen, aber auch nur, wenn man das zum Beispiel so macht wie Boateng und auch wirklich krasse Wege geht. Und der wird ja, glaube ich, auch mittlerweile auch von Jay-Z oder so beraten.
Ja, ist in diesem Agenturportfolio mit drin, ja.
Ja, und wenn man halt dann so Wege geht, dann kann man das bei euch vielleicht noch schaffen, aber eigentlich muss man zu so Vereinen, die richtig krass weltweit strahlen, also jetzt Real Madrid oder auch Man U noch oder so, die halt auch in Asien richtig krass groß sind, die in den USA viele kennen, obwohl Fußball da nicht so groß ist, und das kommt halt auch noch dazu.
Ja, also ist, glaube ich, auch echt ein guter Punkt, gerade auch diese Markenbildung. Mich erinnert das auch immer mehr an so US-Sportarten, beziehungsweise eigentlich hauptsächlich an den Basketball. Das ist auch immer ein beliebter Vergleich von mir. Und da ist es schon, kommt mir schon alles ähnlich vor, diese Entwicklung, weil auch dort gibt's halt, da geht's ja darum, dass die, klar, die haben dieses Franchise-System, aber da geht's auch darum, dass die Spieler bei Franchise-Wechseln, dass die tatsächlich auch danach gucken, ja, wo gehe ich denn da hin und ist da ein guter Markt, kann ich mich da als Marke positionieren? Das heißt, die wenn sie vor der Entscheidung stehen, San Antonio oder Los Angeles, dann überlegt man sich halt, egal wie die sportlichen Vorzeichen sind, da ist es ja sowieso nochmal, wechselt es ja auch schneller, aber dann überlegen die sich halt, ja, wo kann ich mich halt gut positionieren, wo gibt's für mich einen Markt, und dann gehen die natürlich nach Los Angeles. Und so, diese Überlegungen gibt's, glaube ich, auch immer mehr im Fußball. Ja. In den USA haben sie dann versucht, das ein bisschen einzudämmen, damit eben so kleinere Märkte, keine Ahnung, in New Orleans oder in Oklahoma, also wo jetzt halt die Infrastruktur und dieses Sportinteresse nicht so krass ist wie in diesen Hochburgen. Denen ein bisschen zu helfen, wurde überlegt, dass es spezielle Systeme gibt, die belohnen, wenn ein Spieler länger bei einer Franchise bleibt, dass er eben zum Beispiel nur dort, bei einer Vertragsverlängerung, nur dort eine Summe X verdienen kann, die er bei einem anderen Club nicht verdienen kann, was natürlich nur geht, weil die dieses Salary Cap System haben. Aber könntest du dir vorstellen, dass man da solche Anreize auch im Fußball setzt? Also wie könnte man belohnen, dass Spieler länger bei einem Club bleiben? Oder wie könnte man das incentivieren, sagt man heutzutage?
Ja, man könnte zum Beispiel sowas machen wie, also irgendwas über die Ablösesumme halt regeln. Wenn man Ausstiegsklauseln zum Beispiel nimmt, dass so je länger du bei einem Verein bist, die Ausstiegsklausel halt geringer wird. Zum Beispiel.
Also dass eine Ausstiegsklausel dann in dem Fall nicht mehr von Beratern, Vereinen, ja, wie immer sonst festgelegt wird, sondern dass es fixe Ausstiegsklauseln gibt. Genau, so nach dem Motto, du warst 2 Jahre da, dann ist die so hoch.
Ja, oder du hast halt so eine Spanne. Also es muss ja schon für, sagen wir mal, Messi muss ja die Ausstiegsklausel irgendwo höher anfangen, als jetzt für keinem zu nahe treten. Marcel Schmelzer, um einen von uns zu nehmen. Also für Schmelzer müsste es deutlich höher sein. Und das dann aber, weil jetzt immer diese Mond, wir machen, also sich 1 Milliarde Ausstiegsklausel, nur weil in Spanien müssen wir eine machen, das ist ja auch albern. Aber dass man dann halt sagt, ihr dürft maximal bei Messi jetzt, was weiß ich, bei 300 Millionen anfangen. Und wenn der jetzt 5 Jahre bleibt, ist sie dann halt nur noch bei, was weiß ich, 70 Millionen oder so, dass es halt so gestaffelt dann schrumpft. Also diese
aber eigentlich müsste doch aber die, wäre es doch logischer, wenn die Ausstiegsklausel höher wird, damit dann keiner ihn kauft.
Dann wäre es ja für den Verein irgendwie halt, dann hat ja der Verein doch schon irgendwann ein Interesse zu sagen, jetzt vom Messi weggeht, naja, wenn die dann immer steigt, dann probieren wir den jetzt fairer zu halten und verkaufen den dann krass hoch. Es geht ja darum, um Spieler länger an den Verein zu binden.
Naja, aber wenn ich den länger halte dann und ihn dann verkaufe, dann kriege ich ja viel weniger
als nach 2 Jahren. Dann kriegst du weniger, aber der Spieler hat halt ein Interesse, länger zu bleiben gegebenenfalls. Weil dann die Interessentenschar für ihn größer wird, wenn die Ausstiegsklausel
geringer ist. Ach so.
Weißt du? Ja. Aber ich sehe das im Fußball halt
nicht. Aber der Spieler an sich hat ja keinen Vorteil davon.
Nee,
aber darum geht's ja. Also ich glaube, das ist der springende Punkt. Du musst dem Spieler einen Vorteil
bieten. Aber ich sehe das im Fußball auch nicht kommen, weil wenn müssten das einzelne Ligen, die Bundesliga müsste für sich was machen. Mhm. Und dann müsste die spanische Liga für sich was machen. Weil der Unterschied zur NBA ist ja halt einfach, in der NBA hast du, keine Ahnung, 20 Teams,
30
Teams, die alle auch, sagen wir mal, aus einer eigenen, ja, Basketballkultur kommen. Also die haben alle so, die kennen alle
das. Vergleichen System kannst du es so. Nicht, ich habe das nur als Beispiel.
Und im Fußball müsste ja dann eigentlich die mindestens mal UEFA, um europäisch zu bleiben, was umsetzen. Und da hast du ja dann halt einfach 50 Mitgliedsverbände mit jeweils zigtausend Teams, wo dann eine Entscheidung getroffen werden muss, und deswegen sehe ich das im Fußball nicht
kommen. Es ist halt, genau, das Schwierige ist halt tatsächlich, dass es, glaube ich, dass man es hinkriegt, dass du Interessen von Spielern und Vereinen berücksichtigen willst. Ich glaube auch nicht, ich glaube, das ist völlig utopisch und auch nicht machbar. Ich finde immer so Gedankenspiele mal spannend, um zu gucken, wo müsste man denn ansetzen, und da glaube ich halt, dass man tatsächlich beide irgendwie belohnen müsste.
Ja.
Und das ist, glaube ich, schon sehr schwer. Zumal muss man auch ehrlicherweise sagen, dass in der NBA eher nicht funktioniert und wahrscheinlich auch bald wieder abgeschafft wird. Aber es war mal so ein erster Versuch, sowas mal zu etablieren.
Ich meine, man muss ja in der NBA auch sagen, wenn die dann ihre Verträge unterschreiben bis hoch zum Maximalvertrag halt, da wird ja, also dadurch, dass es den Salary Cap halt gibt, weiß man ja, an was für einer Spanne man sich bewegt. Dadurch, dass im Fußball total frei verhandelt wird, müsste man ja wirklich halt irgendwie Spielerkategorien bilden oder so, wo dann jeder so einsortiert wird, was kann ich für wen machen.
Genau, und so. Vor allem, so wie du gesagt hast, für Messi müsste es dann höher ausfallen, aber wie viel höher? Also
richtig.
Wo setzt du da an? Ja. Dann könntest du, erst was mir eingefallen wäre, ja, man könnte es über den Marktwert regeln, aber wer legt den fest? Ja. Also da ist ja nicht so, dass du hast Transfermarkt.de. Also alle Marktwerte auf Transfermarkt.de und davon eine gewisse einen prozentualen Anteil darf die festgeschriebene Ablösung sein. Dann hat der Josef noch 2 andere Dinge genannt, die so ein bisschen zusammengehören, glaube ich. Das eine ist, er hat gemeint, dass Fußball mehr und mehr zum Hintergrundgeräusch, zum Grundrauschen verkommt. Dass so die einzelnen Spitzen fehlen, das hatten wir vorhin ja auch schon besprochen. Und dass es eben diese Blase gibt, ist insofern auch nichts Neues, aber er auch gesagt hat, er hofft, dass die Blase platzt, er hofft, dass Vereine da mal zugrunde gehen, wo ich sagen muss, ich glaube nicht, dass es passieren wird. Also, weil es wird ja nur dann eine Auswirkung haben, wenn es auch 2, 3 Vereine trifft in Namenskategorien wie City, wie Real, wie Bayern. Nur wenn solche Vereine untergehen würden oder sich massiv verschulden, keine Ahnung, nur dann, aber das wird nicht passieren, weil das ist wie mit den Banken, die werden gerettet werden.
Naja, also.
Also ich weiß, was er gemeint hat. Ja. Ich glaube auch, dass er nicht glaubt, dass da was passieren wird.
Also, dass es so global passiert oder gesamteuropäisch, glaube ich auch nicht, dass auf einmal so die 6, 7, 8 reichsten Vereine weggefegt werden. Ich könnte mir das schon vorstellen, dass jetzt irgendwann, sagen wir mal, Paris gewinnt nächstes und übernächstes Jahr schon wieder nicht die Champions League, dass dann vielleicht irgendwann mal der Scheich sagt, ja gut, es ist mir anders vorgestellt und ich drossel jetzt die Zahlungen oder stelle es vielleicht sogar komplett ein und dann fällt ja das Konstrukt zumindest in zusammen. Die können ja, wenn der jetzt wirklich krass das finanzielle Engagement zurückfährt, können die sich ja zumindest nicht mehr so eine Truppe leisten, wie sie jetzt haben. Die würden dann halt schon irgendwo über die Wupper gehen. Und das hatte man ja auch schon ein paar Mal. Also Leeds zum Beispiel war ja auch mal an der 2000er Champions League Halbfinale mit
Mark Viduka,
krassen Truppe, und Harry Kewell.
Ja, und Alan Smith im Sturm. Ja.
Und da hat sich ja dann auch der Geldgeber zurückgezogen und sind ja dann sogar, glaube ich, runtergegangen in die dritte oder vierte Liga. Und ja, mittlerweile wieder hoch erholt, bis in die knappen Aufstieg ja zur Premier League verpasst.
Ja,
aber wir haben es immer noch nicht erholt. Sowas kann dann schon passieren, aber ich glaube nicht, dass das komplette System irgendwie,
das ist alle.
Und es wird dann immer wer Neues in die Lücke stoßen.
Genau.
Wenn jetzt, sagen wir mal, City weg, dann kauft irgendwer, ist doch jetzt auch im Gespräch, dass irgendwer relativ krasses Newcastle eventuell übernimmt. Der will es ja schon seit Jahren loswerden, der dem Newcastle gehört. Dann kommt halt einer dahin, kauft dann da Leute und dann heißt es halt nicht mehr Manchester City, sondern Newcastle United oder
wer auch. Weil es halt einfach auch viel zu viel reiche Menschen für viel zu wenig halbwegs attraktive Vereine auf der Welt gibt. Da glaube ich auch, dass wir da das Rad auf gar keinen Fall mehr zurückdrehen können. Ich glaube auch nicht, dass man das regulieren kann. Also
ich wüsste nicht wie
zumindest. Weil am Ende, so wie Geld am Ende halt auch doch Tore schießt, ist auch am Ende so, dass Geld immer recht hat. Und wenn da genügend Geldscheine gewedelt werden, dann gibt's da auch keine Regulierung. Mhm. Ganz einfach. Weil auch, behaupte ich, es ist sehr absolutistisch und weltuntergangsmäßig, aber selbst Vereine wie Mainz, wie sonst was, würden, wenn sie genügend belohnt werden dafür, dass sie dann halt irgendwie was durchwinken. Das klingt jetzt sehr bestechlich, aber ja, im Grunde ist es vielleicht auch so, aber also Beispiel, irgendeine Reform soll verhindert werden, dass die Großen noch reicher werden, was ja immer das Bestreben ist. Und dafür, und die Großen wollen das verhindern und sagen dann, ja, wisst ihr was, dann kriegt ihr einfach 10% mehr von den Fernsehgeldern, dann wird sich Mainz schon überlegen, was sie dann machen. So, und das ist am Ende immer im Kuhhandel. Und da glaube ich, dass es immer irgendwo eine Lösung geben wird, die für alle Beteiligten in gewissem Maße
zufriedenstellend ist. Die Frage ist ja auch, wie soll man es regulieren? Oder wie kann man das überhaupt? Es wäre ja auch wieder, wenn dann eine gesamteuropäische Lösung, die man treffen müsste, weil ich glaube nicht, dass England jetzt irgendwann von sich aus sagt, naja gut, wir haben keinen Bock mehr auf Investoren und machen was Ähnliches wie 50+1 oder so in Deutschland.
Ja. Weil es eine mega gute Idee ist.
Und Spanien sagt dann, ja, nee, da haben wir keinen Bock drauf. Da wird England nicht sagen, ja, nee, gut, wir geben unsere Vormacht jetzt auf, weil wir das so schön finden. Ja. Das macht ja keinen. Also wenn, müsste das ja auch europäisch irgendwie. Ja, und das sehe ich nicht kommen.
Ja, das glaube ich auch nicht. Genau, und die Geschichte mit Fußball als Hintergrundgeräusch, da würde ich ihm einfach uneingeschränkt recht geben. Wie gesagt, wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen. Dann lass uns doch mal die nächste Einsendung hören. Die kam von Dennis.
Der Fußball hat sich dahingehend verändert, dass einfach viel zu viel Geld im Spiel ist. Dass, aus meiner Sicht ist das nicht mehr gerechtfertigt, was da für Ablösesummen gezahlt werden, sei es im Profibereich oder bis runtergebrochen im Amateurbereich. Das ist schon krass, was in den unteren Klassen da für Summen aufgeboten werden, um Spieler zu bekommen. Da reicht es nicht mal, dass du nach dem Spiel da ein Bierchen kriegst und eine Bratwurst isst und Kameradschaft, sowas zählt ja alles nicht mehr.
Ja, da haben wir schon noch so eine kleine Überleitung mal in den Amateurfußball. Ja, das Thema die Summen, die im Spiel sind. Wie schätzt du das ein?
Ja, also gerade weil ja auch der unterklassige Fußball angesprochen wird. Ich habe das jetzt ganz gut gesehen bei meinem ehemaligen Heimatverein, wo ich selber gespielt habe.
Der heißt?
Das möchte ich nicht sagen. Nein, das ist SV Reichen Sachsen, das kann ich sagen. Die sind jetzt nach wirklich langen, langen, langen Anläufen vor 2 oder 3 Jahren aufgestiegen in die Gruppenliga in Hessen. Also wirklich, ja, was war das früher? Vielleicht Bezirksliga oder so. Bezirksoberliga irgendwie. So hieß das wohl früher. Und wenn man da guckt, also die Mannschaften, die da spielen, ist halt hauptsächlich so Kassel-Umland und so ein bisschen halt von uns so 1, 2 Vereine noch. Also jetzt auch halt nicht so krass, so krass große Vereine, also Kasseler Stadtteilvereine, Kasseler Umlandvereine hauptsächlich. Und wenn man guckt, was da schon aufgeboten werden muss, dass man nur die Klasse hält. Also da kannst du nicht mit einer Truppe kommen, die komplett aus der eigenen Jugend entwickelt hast, es sei denn, deine Jugendmannschaft spielt irgendwie Hessenliga oder so. Dann geht das vielleicht noch. Also komplett. Aber du musst da schon Leute halt einfach holen, die höherklassig gespielt haben und musst denen dann auch entsprechend Fahrtkosten bezahlen, Aufwandsentschädigung bezahlen.
Neue Schuhe.
Oder du hast wen, der Klassiker ist immer ein Bauunternehmer, der dich dann halt einstellt.
Ja.
Und es hat auch dazu geführt, dass mein Heimatverein, ich meine aus Tschechien, 2, 3, 4, 5 Leute halt geholt hat. Die kommen dann, meine ich, alle auch nur freitags zum Training. Samstags zum Spiel und sonntags fahren sie dann wieder nach Tschechien, kriegen halt Fahrt bezahlt, Aufwandsentschädigung und arbeiten sonst die ganze Woche nochmal. Und das muss man sich halt mal vorstellen, eine Bezirksliga oder eine Bezirksoberliga. Ist ja jetzt nicht, dass es da irgendwie um Aufstieg in die Regionalliga geht oder so oder in die dritte Liga, sondern wirklich einfach auf relativ niedrigem Niveau noch. Und da gibt es da ganz viele Beispiele. Also Kassel auch einen Verein, der in der Kreisoberliga spielt, also noch eine Liga drunter, die jetzt auch krass Leute geholt haben, weil die durchmarschieren wollen, die haben einen Länder, der Geld hat, Hesse-Schlichtenau, auch bei uns oben, haben einen Kosmetikunternehmer, der jetzt da krass eine Truppe aufstellt, der aber auch schon bei 5 anderen Vereinen war und sich da immer verkauft hat. Immer gucken, wie lange das halt gut geht.
Angeeckt.
Aber das sind alles so Sachen, also das versteht kein Mensch mehr.
Ja, muss man, glaube ich, trotzdem noch zweiteilen. Also zu dem ganzen Thema Geld im Profifußball hatten wir, glaube ich, auch schon das öfter mal besprochen. Also meine Meinung ist da echt seit einigen Jahren schon, dass mich das gar nicht mehr stört. Mich stört auch nicht, dass damals irgendwie, was war es, Neymar, 300 Millionen oder was der gewechselt ist, 200, 220 Millionen irgendwie. Das stört mich alles gar nicht mehr, weil ich für mich sehe den Fußball so, dass es ein in sich geschlossenes System ist mit, ich sage jetzt nicht Spielgeld, aber die Summen sind immer einfach relativ zueinander. Das ist, für mich spielt es keine Rolle mehr, wie hoch die einzelnen Summen sind, sondern für mich ist alles relativ. Wenn vor 10 Jahren ein Weltklasse-Spieler halt noch 20 Millionen gekostet hat und ein Durchschnittsspieler 2, dann war der Weltklasse-Spieler 10-mal so teuer. Und heute haben sie immer halt bei einem Durchschnittsspieler für 20 Millionen und einem Weltklasse-Spieler für 200 Millionen. Das ist auch das Zehnfache. Also diese Relation, und die ist, finde ich, schon noch gleich geblieben oder ähnlich geblieben. Vielleicht hat sich's ein bisschen dahin verschoben, dass auch vermeintlich durchschnittliche Spieler höhere Ablösesummen erzielen.
Da hat sich's auf jeden Fall hin verschoben.
Aber grundsätzlich, wie gesagt, ist da meine Ansicht dazu, dass das einfach ein in sich geschlossenes System ist. Man darf das auch niemals auf Bereiche übertragen, die irgendwie das normale Leben von uns halbwegs tangieren. Also so hochrechnen von wegen, so viel Porsches können sie sich für Cristiano Ronaldos Ablöse kaufen. Also diesen Vergleich, den darf man einfach nicht anstellen, weil das macht natürlich alles keinen Sinn. Und wenn man das aber in Relation immer sieht, dann ist es für mich noch erträglich. Also, weil anders geht's nicht.
Ich bin sogar der Meinung, dass gerade der Transfer von Neymar für den Betrag, was ja wirklich nochmal irgendwie 100 Millionen mehr war als der bis dahin teuerste, also nochmal ein krasser Unterschied, sogar gut für den Fußball war, weil danach hat sich niemand mehr an so einen Transfer gewagt, weil er halt auch gesehen hat, klar, dann hole ich den für 220 Millionen, hab aber zumindest permanent Scherereien mit dem Financial Fair Play, ob man dann mal eine Strafe bekommt, habe ich mal dahingestellt, aber ich habe zumindest permanent die UEFA im Haus, die mir da auf die Nerven geht Und
ich muss mir zumindest Mühe geben, es zu verschleiern.
Ich muss mir zumindest Mühe geben, zu tricksen. Und man hat ja auch gesehen, dass so ein Transfer alleine denen halt auch nicht den Erfolg gebracht hat,
genau,
den sie haben
genau,
wollten.
Ja.
Und auch alles, was danach gehandelt wurde, permanent Eriksen für 200 Millionen ja. zu Madrid, Mbappé für noch
alles
teurer irgendwohin, hat sich keiner mehr rangewagt. Und jetzt natürlich kann man jetzt streiten, ob 120 Millionen für Hazard zu Madrid, dann natürlich ist es eine perverse Summe, wenn wir es jetzt aus unserer Perspektive betrachten. Aber zumindest hat sich das da jetzt erstmal so zwischen 100 und 130 Millionen eingependelt, dass da drüber halt im Moment nichts mehr geht.
Das wird ja auch, machen wir uns ja nichts vor, das wird ja auch immer höher gehen, wenn die, wenn diese Blase nicht platzt. Und ich bin davon überzeugt, dass sie zumindest in den nächsten 10, 15, 20 Jahren nicht platzen wird, weil es wird immer was Neues geben. Dann gibt's halt dann mal hier eine Super League und mal hier das und das. Also es wird immer was Neues geben, wo dann noch mehr Geld im Umlauf sein wird.
Was sich auf noch weniger Mannschaften verteilt.
Genau, so. Und bis aber der Punkt mal erreicht ist, wo es da vielleicht dann kritisch wird. Und dann gibt's eben dann die Champions League 2, wo nochmal 5 Millionen mehr, wo dann Mainz spielen darf. Ich sage jetzt ganz viel Mainz, tut mir leid für alle Zuhörer, die es mit Mainz halten. Das ist nichts Persönliches gemeint. Genau, also da, glaube ich, sind wir noch wirklich weit von dem Punkt entfernt. Und bis es dann soweit kommt, wird es schon wieder ganz andere Lösungen geben. Und
ich möchte mal auch mich an die Wein zuwenden. Das ist schon persönlich von ihm, weil da die Karriere seiner großen Nemesis Fahrt aufgenommen hat.
Richtig. Ja, Glückwunsch noch an Jürgen Klopp zum Champions-League-Titel.
aber das sehe ich auch so. Und die UEFA muss halt da Mechanismen finden, um so zumindest das Gröbste einzudämmen. Viel mehr wird halt nicht gehen.
Weil haben sie auch aber haben sie auch wiederum, und da sind wir wieder beim Thema, sie haben ja kein Interesse daran.
Ja, und selbst wenn sie Interesse hätten, können sich halt so Vereine, die von irgendwelchen Milliardären gesteuert werden, die kaufen sich dann halt die 30 besten Anwälte. Und da kann dann im Zweifel die UEFA, der DFB oder sonst wer halt einfach auch nicht, ohne die jetzt verteidigen zu wollen, einfach auch nicht mithalten. Das ist halt einfach so, die finden dann das nächste Schlupfloch und da das nächste Schlupfloch. Und bis du die alle geschlossen hast, haben die sich schon wieder was Neues überlegt. Also
die Betrüger sind immer einen Schritt voraus. Ja, und was das Thema Kreisliga oder Amateurfußball angeht, sehe ich auch so. Ich sehe es auch in verschiedenen Regionen, wo ich es halt weiß, ist es tatsächlich so, dass man tatsächlich schon ab der zweituntersten, drittuntersten Liga, dass teilweise nicht überall und nicht jedem Spieler, aber Geld bezahlt wird. Das war aber auch schon vor 10 Jahren so. Nicht, dass es besser macht, aber das gab es vor 10 Jahren auch schon. Wenn du irgendwie groß aufsteigen wolltest, musstest du Geld bezahlen. Das war dann wirklich eher noch die Ausnahme und war dann auch total verpönt so in der Region.
Ja, kamen immer die Söldner
drauf. Genau, die Söldner drüber, da zahlt ja viel Geld. Aber auch, ich kann mich an Beispiele erinnern, Leute, die halt Geld hatten, Mäzene, wo dann jeder Spieler zum Beispiel einen Smart bekommen hat einfach. Oder was bei mir zu Hause früher, als es so aufkam, was da sehr en vogue war, dass es private Sponsoren waren. Nicht mal eine Firma, sondern Privatleute, die halt Geld hatten, die einem Spieler quasi das Monatsgehalt gezahlt haben. Also da gab es dann halt, keine Ahnung, den Uli. Und der hat für den Gaetano, der früher in der Verbandsliga gespielt hat, für den hat er halt irgendwie 500 Euro im Monat hinterlegt.
Ja, und das war meistens in so einem Konstrukt von einem Förderverein.
Genau,
der dann halt losgelöst vom Verein halt war, der dann auch nur das Geld, was die gegeben haben, war dann halt auch nur für die erste Mannschaft.
Genau.
Und durfte nicht irgendwie für was anderes halt eingesetzt.
Aber da sieht man ja schon, auch auf dem Niveau wird schon getrickst. Und als wir das Thema ausgesucht haben zwischen Champions League und Kreisklasse, ist im Amateurfußball wirklich alles besser. Da hatte ich genau das auch direkt im Kopf, weil ich eben in vielen Punkten diese Romantisierung des Amateurfußballs nicht ganz nachvollziehen kann. Mir gefällt's da auch sehr, sehr gut. Und aber es gibt so viele Dinge, die dort genauso falsch laufen und die aber, ich glaube, aus so einer Sehnsucht raus, dass es noch irgendwo einen Ort gibt, wo alles schön ist, wird das so ein bisschen verklärt aus meiner Sicht. Und da gehört sowas zum Beispiel auch dazu, dass da eben auch schon Summen bezahlt werden. Da gehört für mich auch dazu, dass, ja, wie soll ich sagen, ich glaube, dass es irgendwie, ich sage jetzt mal, Tumulte, Spielabbrüche oder sonst was gibt oder Beleidigungen, teilweise bis auf die Knochen, dass es sowas auf Amateursportplätzen gibt, ist mittlerweile eher die Regel als die Ausnahme. Ja. Und da stelle ich mir dann schon die Frage, inwiefern man das dann als die geile Alternative findet. Greife ich jetzt schon ein bisschen vor, kommen wir aber später nochmal drauf. Hören wir uns noch mal die letzte Einsendung, die wir ausgesucht haben, an.
Servus Männer, ich freue mich eher so mittel auf die neue Fußball-Bundesliga-Saison, speziell die Fußball-Saison. Ich würde sagen von 0 bis 10, 7. Schade ist natürlich, dass der VfB abgestiegen ist, langweilige Teams in der Bundesliga. Allerdings für mich vielleicht auch ein Highlight. Die Frauen-WM, wer weiß, das klingt vielleicht komisch, aber ich denke, der ehrliche Fußball können wir auch dort mal wieder sehen, was vielleicht auch ganz interessant sein wird. Ja, ja, dann Sicht auf den Fußball. Ja, die Veränderungen der vergangenen Jahre fand ich ein bisschen speziell. Und zwar stehen wir nun zwischen den alten Werten der Bundesliga, ja, wie Atmosphäre im Stadion beim BVB oder bei Schalke. Und wir sehen natürlich auch die mächtigeren Commerz Premier League, wie zum Beispiel Mainz, Red Bull oder Bayern. Ja, Grund ist natürlich, kommerziell der allgemeine Trend, wo nach oben wo in die Richtung geht und die Popularität des Fußballs im Generellen, wo natürlich die Bayern und die anderen Teams davon was abschöpfen.
Ich möchte erstmal sagen, mir tut es nicht leid, dass der VfB abgestiegen ist. Weil Dummheit muss auch bestraft werden, das war der unnötigste Abstieg. Also ich kann mich an keinen unnötigeren Abstieg aus der Bundesliga von egal wem erinnern. Also, ja. Weiß ich jetzt nicht. Das wollte ich nur noch loswerden.
Ja, also dazu möchte ich nichts sagen. Ich finde auch nicht, dass es komisch klingt, dass man sich auf die Frauen-WM freut und dass es auch nicht komisch klingt, dass man da vielleicht ehrlichen Fußball sieht. Ich glaube es nur nicht. Es ist schon noch tatsächlich, wie soll man sagen, weniger versaut einfach wie der Männer-Profi-Fußball. Das muss man schon so sagen, denke ich. Nur... Und da schlage ich auch wieder die Brücke zum Amateurfußball. Mein Gefühl ist, bei sowohl Frauenfußball als auch Amateurfußball der Herren oder auch der Frauen, dass wenn es die Möglichkeit gäbe zu mehr Kommerz, zu mehr Möglichkeiten Geld zu verdienen, dass die ohne mit der Wimper zu zucken genutzt werden würden. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist alles... Ist der Profi-Herrenfußball schuld, weil die eben mit so schlechtem Beispiel vorangehen. Nur ich bin davon überzeugt, dass jeder Club, der die Möglichkeit hätte, oder die überwiegende Zahl der Clubs, die Möglichkeiten hätten, mehr Geld zu verdienen, dass es auch gemacht werden würde.
Man sieht es ja auch schon, auch im Frauenfußball findet ja eine Konzentrierung von Vereinen statt, die das wirklich ernst nehmen und dementsprechend auch die besten Spielerinnen abschöpfen. Also wenn man jetzt an Olympique Lyon denkt, die ja wahrscheinlich so aktuell die beste Frauenfußballmannschaft sind, wo ja auch Marojan spielt aus Deutschland und Hegerberg, die ja jetzt in Schlagzeilen nehmen, weil sie nicht bei der WM spielt.
Und nicht twerken wollte auf der Bühne.
Ja, und weil sie die nicht so hohe, also die wollten genauso hohe Prämien haben vom Verband wie die Männer. Also in Lyon findet eine Konzentration statt. Es sind mehrere deutsche Nationalspielerinnen ja auch schon nach England gewechselt, zu Chelsea, City oder Arsenal. Also da fängt es ja schon an, in die Richtung zu gehen, dass da wahrscheinlich deutlich mehr gezahlt wird als in Deutschland. Und möchte mein Sport ja auch professionell betreiben und davon leben können und gut leben können. Und deswegen gehe ich dahin. Also glaube ich, ist halt auch nur noch eine Frage der Zeit, bis das...
Ja, weil die anderen, es müssen immer welche nachziehen dann. Und du bist da schon einfach dann als Verein, der jetzt zum Beispiel auch in der ersten Bundesliga in vorderen Tabellenhälfte spielt, in der Frauenbundesliga zum Beispiel, bist du ja dann schon so tief in diesem System drin, dass dir ja gar keine andere Wahl bleibt, als mitzumachen oder zumindest versuchen mitzumachen.
Und man sieht es ja auch in der Frauenfußball-Bundesliga. Ich meine, da gibt es ja auch irgendwie 3, 4 Vereine, die eigentlich die ersten 4 Plätze immer untereinander ausmachen.
Ja.
Also wenn man jetzt an Potsdam denkt, an Wolfsburg,
Frankfurt früher,
an immer Frankfurt noch. Früher und an Bayern. Das wären so die 4 Vereine.
Wolfsburg hast du gesagt?
Mhm. Ja. Und das wären so die 4 Vereine, die es ja auch immer unter sich ausmachen, wer da oben Meister wird. Also es ist schon eine ähnliche Entwicklung wie, sagen wir mal jetzt eine Männerbundesliga, nur halt noch finanziell noch nicht auf so einem Niveau. Aber wie gesagt, wenn jetzt Frankreich und England, dann wird Deutschland irgendwann nachziehen, dann wird der DFB irgendwann sagen, naja, müssen wir uns mal was einfallen lassen, genau, wenn da auch mehr Geld im System
kommt. Weil ja auch die Vereine Druck machen und sagen, wir wollen ja konkurrenzfähig bleiben, wir müssen konkurrenzfähig bleiben.
Wir wollen nicht, dass unsere ganzen guten Nationalspielerinnen eben halt dann nach England oder nach Frankreich gehen. Deswegen, ich glaube, das dauert auch nicht mehr so lange, bis dann da vielleicht auch mal so der erste,
das denke ich auch,
der erste TV-Deal kommt, wo ein bisschen was rumkommt. Also man hat ja jetzt so, die Top-Spiele wurden ja immer mal so auf den dritten Programm übertragen. Also der Hessische Rundfunk früher hat viel gemacht für Frankfurt.
Eurosport kam viel auch.
Eurosport kam viel. Champions League wird
also ja auch vergleichsweise
zumindest viel. Die deutschen Spiele immer mal so übertragen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass irgendwann ARD, ZDF oder so als Einstieg vielleicht da mal oder halt die dritten Programme ähnlich wie die
also Sender. ZDF kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, das weiß ich gar nicht. Oder eben die dritten Programme, wie es auch mit der dritten Liga gemacht haben, so ein Spielpaket kaufen dann halt und da relativ regelmäßig dann, aber dann werden halt da auch die Spieltage standardisiert.
Genau.
Das gibt es halt nur noch samstags.
Weil du da ja sogar noch viel mehr eigentlich drauf gucken musst, damit du die perfekte Zeit erwischst, weil das Publikum noch viel kleiner ist und du da eben dann viel konzentrierter drauf schauen musst, dass die auch wirklich sehen oder zusehen. Und das heißt, da musst du dich ja noch viel mehr danach richten. Es ist ja bei kleineren Sportarten wie der Fußball, ist es ja ähnlich. Die müssen ja sich noch viel mehr nach diesen TV-Anstalten richten.
Ja.
Siehe Handball. Das fängt bei den vollgekleisterten Hosenstutzen, Trikots, Kopftattoos, keine Ahnung.
Hallenboden,
wo Werbung draufsteht, da fängt es an. Die müssen jede Möglichkeit nutzen und es geht weiter zu den Anwurfzeiten. Also,
und ich... Also gerade Handball und auch bei der dritten Liga sieht man, also die dritte Liga, wo dann ja auch ein Montagsspiel eingeführt wurde, weil eben Magenta TV, die ja jetzt mittlerweile den Komplettspieltag haben, die dritten Programme haben ja immer mal nur noch Einzelspiele, gesagt haben, ja, wir wollen halt mehr unterschiedliche Anschlusszeiten anbieten. Und beim Handball bin ich mir auch nicht sicher, ob dieser Move zu Sky zu gehen und jetzt halt, bei früher war ja, also der Handballspielplan war ja traditionell schon sehr zersplittert, weil ja auch nicht
abgestimmt
war. Ja, und auch die Champions League war nicht
abgestimmt,
auch die Bundesliga und so. Und jetzt halt diese zwei festen Spieltage, weiß ich auch nicht, ob die so einen Gefallen damit getan haben. Also ich
würde sich zeigen.
Müsste man halt gucken, aber so wird das dann beim Frauenfußball halt auch sein. Der Erste, der dann kommt und da die Rechte kauft, wird dann halt sagen, naja, wir wollen dann halt aber auch von Freitag bis Montag. Und dann müsst ihr halt Montag um 15 Uhr Hoffenheim gegen Bremen machen.
Ja.
Oder so, ne?
Und dann hat der Joe noch angesprochen, diese, ich übersetze jetzt mal mit meinen Worten, hoffentlich treffe ich da seinen Kern, dass die Liga, also die Bundesliga in dem Fall, ja, so ein bisschen zweigeteilt ist in die, massiv kommerzialisieren und mehr Geld verdienen, wollen. Und die es nicht so wollen, wobei ich glaube, ich eher so sehen würde, die viel Geld verdienen können und die nicht so viel Geld verdienen können, weil wenn meine These von vorhin stimmt, dass es eigentlich jeder gerne tun würde, dann geht's ja nicht um Wollen, sondern eher um Können. Aber dass es eben unterschiedliche Voraussetzungen gibt, unter denen die Vereine eben sich weiter kommerzialisieren können, weitere Einnahmequellen erschließen können und dass da eben, ja, das... diese Schere da noch viel weiter aufgehen wird in Zukunft.
Ja, ich sehe ehrlich gesagt auch die Zweiteilung nicht, weil also auch die Vereine, also kommerzialisieren machen ja alle Vereine. Also ich meine, so gut wie jeder hat jetzt Stadionnamen verkauft. Halt, die Summen variieren halt, aber verkauft sind sie ja so gut wie überall in der Bundesliga mittlerweile. Trikotsponsor, Bandensponsor, Premiumsponsor, Ärmelsponsor, das gibt's ja auch überall. Kappe vom Trainer, am Jackett ist hier.
Was hat Pele Wollitz P? Was bedeutet das?
Ja, P ist für Pele.
Hat sich selber.
Er
zahlt Geld für den Verein.
Er sponsert sich selber. Er zahlt sich selber
Geld.
Er sponsert sich selber. Klar,
also bleibt in der Familie.
Ein Pele Wollitz macht für niemanden anderen Werbung als für sich. Das ist ja eine klare Sache. Also deswegen sehe ich die Zweiteilung nicht. Und auch die Vereine, die so ein bisschen immer so, ja, wir machen ja hier Folklore und Tradition und tralala, die verkaufen halt ihre Tradition. Die nutzen das halt, um sich damit interessanter zu machen.
Ja.
Halt nur über eine andere Schiene.
St. Pauli.
Also man kann das jetzt natürlich machen, So wie als krassestes Beispiel in Deutschland halt wie RB, wo überall der Bulle drauf ist und wir verschleiern gar nicht, dass wir das nur machen, um Dosen zu verkaufen. Man kann es aber halt auch so machen, ja, wir hier geile Stimmung und Tradition und schießen regelmäßig gegen Hoffenheim, Leipzig und Wolfsburg. Und aber dann macht man auf der anderen Seite halt, naja, wir wollen, dass die Fernsehgelder nach Zuschauern, die wir bringen, verteilt werden. Und das ist ja nichts anderes als
mit dem deinen eigenen Club im Kopf?
Ich möchte keine Namen nennen.
Aber dann sag ich mal eine provokante Frage. Ist es dann nicht besser, ehrlich damit umzugehen wie RB und da einfach komplett ohne jede Scham das zu machen? Oder so Wolf im Schafspelz mäßig?
Naja, was heißt, ist es dann nicht ehrlicher? Es ist halt die...
Ist beides scheiße, aber...
Die Frage, die du dir stellen musst, ist, was kann ich halt anbieten, um es zu verkaufen?
Ja. Und USP, welchen USP
habe ich? Und wenn ich eben die Tradition habe, als womit ich wuchern kann, dann finde ich, es ist schon legitim, das zu bedienen und auch darüber halt sich so zu definieren. Wenn ich halt wie RB gar nichts habe, außer halt den Bullen und die Dosen, dann kann ich das natürlich auch ganz locker halt das halt über die Schiene machen. Deswegen, für mich gibt's da kein ehrlich und unehrlich, sondern was habe ich und was kann ich halt quasi verkaufen.
Wobei ich dieses Traditions... Also eigentlich muss man... Also muss ich für mich fast sagen, eigentlich hat... RB mit diesem ganzen, diese Diskussion, die sie ausgelöst haben, hat eigentlich für mich diesen Begriff Tradition eigentlich viel mehr kaputt gemacht, ohne dass sie es wollten, weil sich eigentlich die Vereine, die sie auf ihre Tradition berufen, das selber kaputt gemacht haben, weil es so ein Unwort mittlerweile geworden ist und so dieses, sorry, ich kann es jetzt nicht belegen direkt, man könnte das sicherlich nachschauen, würde es auch eine Weile dauern, aber ich würde behaupten, mindestens die Hälfte oder vielleicht sogar drei Viertel der Bundesligisten reklamieren eine Tradition, zu Recht eine Tradition für sich, wenn wir jetzt sagen, den Verein gibt es schon länger als 60, 70 Jahre. Das trifft wahrscheinlich auf die meisten Vereine zu. Und dann ist es irgendwie für mich auch kein Argument mehr, so, wir haben ja so eine Tradition. Ja, weil es halt einfach die meisten Vereine haben.
Ja, und die andere Sache ist halt auch, sich jetzt hinzustellen als Dortmund, als Bayern, als Schalke. Ist ja egal zu sagen, ja, wir sind die großen Traditionsvereine und da berufen wir uns drauf. Und dann guckt man aber an, dann hat man bei der Bayern AG halt sitzt dann Audi und Allianz und bei Dortmund sitzt Puma und Evonik und bei Schalke hast du ein Worstenjes, Gazprom und Felddienst. Also, und wir machen Tradition und sind gegen Kommerzialisierung, ist halt Blödsinn. Also
Wiesenhof Bremen.
Ist halt einfach,
oder jetzt die Wohninvest Arena. Ja, ja. Also, wie gesagt, deswegen ist es für mich ein totales Unwort geworden.
Und da meine ich, also da verstehe ich halt, was du meinst, sich immer so krass darauf zu berufen, aber im Hintergrund hast du halt so die Milliardenkonzerne aus Deutschland, so die erfolgreichsten, die halt, klar, die das nicht so machen wie RB, das komplett branden und ich bezahle das und setze dann alles so durch, wie ich es will. Aber es ist halt in den von den meisten akzeptierten Regeln in Deutschland mit 50+1, da ist okay, wenn wir kommerzialisieren.
Ja, genau.
Aber alles, was drüber hinaus geht, ist nicht okay. Und ich finde, also ich kann schon verstehen, was so dahinter steht, aber manchmal frage ich mich, ist es jetzt besser, wenn du einem irgendwie nur 49% von deinem Verein verscherbelst, der auch genug macht, dann sieht man ja bei deinen Freunden bei 1860 zum Beispiel, wo sich ja dran gehalten wird, aber wenn er keine Kohle mehr reinsteckt,
genau,
dann dauert Lichter aus.
Also. Weil wenn er dann halt nämlich sagt, ja, ich die 49 könnt ihr euch dann schenken, dann ist halt mal die Hälfte weg und dann bindest du dich dann natürlich zu sehr. Ja, also vielen Dank für eure Einsendungen. Wir konnten leider nicht alle berücksichtigen, dürft uns aber gerne noch eure Meinungen dazu mitteilen. Auf allen möglichen Kanälen. Dürft auch gerne Sprachnachrichten und Audionachrichten schicken. Auf Instagram geht es, glaube ich, sogar. Genau, falls ihr da auch anknüpfend an das, was wir dann jetzt noch besprochen haben, noch Input habt, sehr, sehr gerne. Das werden wir auch auf jeden Fall dann weiter verarbeiten, ob wir dann irgendwie direkt darauf antworten oder das in die nächste Sendung mit einfließen lassen. Schauen wir dann mal. Ja, schlagen wir mal noch die Brücke zum Amateurfußball, der ja so als letzte Bastion noch so von vielen gesehen wird, wo man sich, glaube ich, so ein bisschen diese Sehnsucht hat, dass da ja noch der ehrliche Fußball ist. Jetzt mal ganz, ganz oberflächlich und offen gefragt, ist oder was ist denn im Amateurfußball denn anders, ehrlicher besser? Wie siehst du das?
Also.
Beziehungsweise, um es mal anders runterzubrechen, ziehen diese Kritikpunkte, die wir jetzt am Profifußball bemängeln, kann man die auch auf den Amateurfußball übertragen? Wir haben es mit den Geldern schon so ein bisschen
gemacht. Mit dem Geld ist es schon so, mehr Konzentrierung auch, die Banden werden da ja sehr jedes Jahr ausgetauscht, die Bandenwerbung.
Außer in Bavenstedt, da gibt es eine Bande, die aber hoffentlich nie ausgetauscht wird.
Was ich beim Amateurfußball wirklich schöner finde, ist so dieses Schmuddelige gerade. Also wenn du so, wir waren jetzt...
Lass noch mal Kraftausdrücke sagen darf.
Ja, und wir waren jetzt letztes Wochenende hier beim OSV Hannover für Nichtkenner der hannoveranischen Fußballlandschaft. War der Verein, wo Dieter Schatzschneider seine Karriere begonnen hat. Früher auch mal Zweitliga gespielt. In den 70ern und 80ern und dann eben halt eher so abgestürzt. Spielen mittlerweile Landesliga. Haben halt noch so ein altes Stadion, so eine alte Holztribüne. Ist halt relativ dreckig. Sehr hohe Bierpreise auch, wie ich finde. Das hat mich enttäuscht, tatsächlich.
Was zahlt man?
4 Euro für einen halben Liter. Oh. Fast schon Bundesliga-Preis.
Also Bundesliga-tauglich.
Und da haben wir die Verbindung. Nee, aber einfach so... so dieses bisschen ehrlichere, es ist nicht so alles auf Hochglanz gepimpt. Du kannst halt da fluchen auf der Tribüne und der Opa nebenan sagt, ja, genau so sieht's aus und so. Du bist halt auch näher dran in aller Regel. Das ist halt auch schöner.
Aber also du kannst doch auch im Bundesligastadion fluchen und da wird's genügend geben, die dir beipflichten.
Ja, das kannst du schon machen, aber es ist halt nicht alles auf so ein Hochglanzprodukt gepimpt.
Das ist richtig.
Und das ist halt, finde ich, das Schöne noch am Amateurfußball. Und dann immer so diese kleinen Geschichten, die da, und ich schmeiß gleich Geld ins Rasenschwein, die da der Fußball wirklich schreibt.
Also, oh, warte. Ja, am Fünfer rein.
Wir waren dieses Jahr beim SC Hemming-Westerfeld. Oh, in der Landesliga Hannover.
Das ist aber gerade brutales Hannover-Name-Dropping.
Und... allein schon, man kommt hin, ja, und das Spiel heute wird präsentiert von Baumüller. Vielen Dank für 40 Jahre Partnerschaft beim SC Hemming-Westerfeld.
Ja, aber das ist doch auch Kommerz.
Ja, aber es ist halt so geiler Kommerz.
Ja, es ist halt lustig. Ja, und auch gestern haben wir im Programmheft gesehen, diese ganzen Wortspiele bei den Anzeigen. Ja, aber es ist doch im Endeffekt genau das Gleiche. Wenn jetzt Allianz im Programmheft von Bayern in der Allianz Arena einen lustigen Namenswitz machen würde, dann zum Beispiel mit Sicherheit gut oder sowas, dann würden wir es doch auch nicht witzig finden. Nein, ich finde, das ist halt so ein...
Ich weiß, worauf du hinaus willst, es ist aber irgendwie... Es ist
halt anderes Niveau einfach.
Ja, es ist halt auch... also die Allianz, um jetzt da mal zu bleiben, ist für uns alle so hart weit weg. Wir haben da vielleicht eine Versicherung, aber ja. So... Und da macht's halt der örtliche Baubetrieb. Ja. Also das ist ja theoretisch, wenn du von da kommst, sagen wir mal, dann kennst du den Typen ja. Dann kennst du ja Herrn Müller vom Baugebiet. Aber du weißt ja nicht mal, wie der Chef von Allianz heißt. Ich auch nicht. Also
Herr Allianz?
Ja, sicher nicht. Und so, das meine ich. Das ist halt so der Unterschied. Und der steht dann mitunter da noch am Bierpilz. Also er sitzt...
Du meinst, dass der lokale Versicherungsmann einfach das Bier selber ausschenkt?
Dann zapft er.
Auch im weißen Tommy-Hilfiger-Hemd?
Und verkauft das, ja. Und das ist halt einfach schön.
Ja.
Also es hat so ein bisschen so mehr das, ich liefere da nicht nur Geld ab, sondern der Verein liegt mir wirklich am Herzen. Ja. Und das ist ja das, auch so als Resümee aus den 3 Einsendungen, die wir ausgewählt haben, was halt so vermisst wird im Profifußball. Du hast dann halt da, was weiß ich, den Scheich von da oder die Evonik oder die Telekom oder so.
Gesichtslos meinst du?
Ja, aber im Zweifel ist denen doch in Anführungsstrichen nicht scheißegal, was mit dem Verein passiert. Klar wollen die, dass die möglichst erfolgreich sind.
Ja.
Aber denen ist ja im Zweifel egal, wie das zustande kommt.
So, und mehr oder weniger. Und du meinst, dass denen halt auch, also dass den lokalen Leuten mehr noch das sportliche Wohl, ich sage jetzt mal als Fan auch
sehen halt auch den Verein.
Nicht, weil sie dadurch mehr Geld dann verdienen, weil die Allianz verdient im Zweifel mehr Geld, wenn auch Bayern erfolgreich ist.
Ja.
Weiß jetzt nicht, schlechtes Beispiel wahrscheinlich jetzt, weil die ja nur die Namensrechte im Stadion haben. Aber ich weiß, was du meinst.
Ja, aber du hast halt die Namensrechte bei jedem Champions-League-Spiel. Herzlich willkommen in der Allianz-Arena. Genau. Und das sieht dann die ganze Welt.
Ja, genau. So genau. Ja,
und da beim Bauunternehmen Müller halt, dem traust du auch zu, dass der, wenn es Vereinsheim neu gebaut wird, dann schmeißt der da halt, sponsert der halt dann da 50 Säcke Zement.
Oder macht das Dach halt umsonst.
Ja, oder so. Ja. Ne? Oder ne, schickt halt seine Leute,
ja, vorbei, also, die helfen oder so. Da würde ich dir recht geben, also, das geht da so ein bisschen in meine Richtung, wo ich tatsächlich, also vielleicht muss ich da einmal noch einhaken. Ich bin um Gottes Willen überhaupt kein Gegner von Amateurfußball. Ich habe jetzt hier also die Rolle eingenommen, um da so ein bisschen mal zu motzen. Zum einen, weil ich gerne motze, und zum anderen, weil ich es tatsächlich auch so empfinde, dass es halt dass es für mich zu stark romantisiert wird und dass es da auch, wie im Profifußball, halt auch dunklere Seiten gibt. Aber ich bin sehr großer Freund des Amateurfußballs, sonst wäre ich gestern nicht beim Bezirkspokal-Endspiel gewesen.
Verstehe jetzt nicht, steht das nicht jedes Jahr im Kalender? Also
doch, deswegen war ich ja da. Ne? Nein, für mich ist das Schöne am Amateurfußball tatsächlich die Nähe und Nähe auf vielen Ebenen. Und eine Ebene ist davon eben zum Beispiel sowas, dass eben, ich sage jetzt mal, die lokalen Größen da auch noch eine andere Rolle spielen. Ja. Also finanziell vielleicht eine ähnliche, aber moralisch, identifikativ, weiß ich nicht, ob es das Wort gibt, anders als Großkonzerne im Profifußball. Nähe im Sinne von, ich bin wirklich näher am Spielfeld dran. Nähe im Sinne von, es ist bei mir zu Hause. Und genau, diese Nähe auf verschiedenen Ebenen, das ist so für mich das, was den Amateurfußball ausmacht. Ich muss keinen Parkplatz suchen. Ich kann mit dem Rad hinfahren oder laufen.
Und man hat ja eben an dem wilden Name-Dropping gehört, dass ich hier ab und an mal in Hannover eben und Umgebung so unterwegs bin. Was halt auch immer total geil ist, man stellt es dann dahin und fängt es an zu unterhalten. So was einem da so auffällt, auch so, jetzt kannst du da in der Oststadt und so, halt so geil, da drüben hängt halt Zaun fahren, ne? Total übertrieben, halt in der Landesliga und so. Und dann kriegt das einer mit, der Opa, der da vielleicht selber gespielt hat vor 50 Jahren und jetzt halt immer hingeht. Und mit dem kommt man dann gleich ins Gespräch. Mhm. Also klar, es gibt Ausschreitungen, auch genug gegen Schiedsrichter, Gewalt unter den Teams, auch von Fans, Rassismus und sowas. Rassismus gibt's alles in der Kreisliga auch, wie in allen anderen Ligen. Ich habe aber glücklicherweise die Erfahrung noch nicht gemacht. Und deswegen kann ich es vielleicht noch romantisieren. Klar, man liest das, aber ich war jetzt noch nie irgendwie bei einem Spiel, wo so hart ausgeartet ist. Und deswegen ist es dann immer schön, dann unterhältst du dich da und sagst, ah, hier, und geil, und Zaun fahren und so. Und dann kommt der Opa von nebenan und dann kommst du mit dem so ins Gespräch. Und der erzählt dir dann irgendwie wilde Kriegsgeschichten aus den 60er Jahren, ne? Als sie dann immer im Derby gegen die TuS Kleefeld gespielt haben und so zum Beispiel. Und das finde ich halt auch geil. Ja, man lernt immer irgendwelche lustigen Menschen halt.
Nee. Nochmal. Ja. Das ist, und genau, ja, da hatten wir auch schon die ein oder andere Erfahrung gemeinsam, wo uns ein vorbeilaufender Spaziergänger, Kroate war, glaube ich, dann Geschichten von früher erzählt hat, wie er dann in einer kroatischen Quiz-Sendung irgendwie war. Und ach, herrlich. Also das ist tatsächlich schön. Da würde ich dir vollkommen recht geben. Ich würde noch mal eine These noch gegen Ende jetzt mal noch reinwerfen. Und zwar, unser Eins sagt ja jetzt, Amateurfußball ist für uns eine Alternative zum Beispiel. Nicht, dass wir dann keinen normalen Fußball gucken, aber irgendwie kickt uns das halt dann doch teilweise mehr, wie wenn im Fernsehen halt das 47. Spiel hintereinander läuft. Und weil man fragt sich ja dann, wenn gerade so Leute wie wir uns eben da dieses Gefühl, da bin ich überzeugt davon, dass es viele teilen, haben wir auch in unseren Einsendungen gehört, die ich würde sagen, im Groben repräsentativ waren, unter allen Einsendungen, dann fragt man sich ja, warum wird da denn nicht gegengesteuert? Weil wenn wir nicht mehr gucken, wer soll denn dann noch gucken? So nach dem Motto. Bloß ich glaube, dass diese Probleme, die wir sehen, das, was uns stört, diese Punkte, dass das eigentlich nur in unserer Fußball-Fanblase so gesehen wird. Und ich sage jetzt mal Fußball-Hardcore-Fanblase, dass es eigentlich nur da eine Rolle spielt. So Leute wie wir, so Leute wie auch uns die Einsendung geschickt haben, bei denen spielt es eine Rolle. Aber ich glaube, und das meine ich jetzt überhaupt nicht respektierlich, sondern als, einfach als Abgrenzung dem durchschnittlichen Fan, der jetzt eine, vielleicht ja eine losere Bindung zu einem Verein hat, der aber auch gern einfach nur Fußball guckt, der mit seinem Sohn, mit seiner Tochter ins Stadion geht, mit der Familie ins Stadion geht, die halt einfach auch, und meine ich auch wieder nicht wertend, gerne auch so ein Event haben als Ausflug oder so, ja. Dagegen ist ja überhaupt nichts zu sagen. Aber dass denen das A nicht auffällt und B deswegen auch nicht stört.
Ja.
Dass wir mit unserer Meinung da in der absoluten Minderheit sind, da bin ich fest davon überzeugt.
Da kommen ja auch viele, viele Dinge zusammen. Also gerade so den, Anführungsstrichen, normalen Fußballfan, den du gerade beschrieben hast, also diesen durchschnittlichen, dem fällt ja auch mitunter gar nicht auf, dass es mittlerweile so eine Überfrachtung von Fußball gibt, weil...
Der schaltet ein und freut sich, dass es läuft.
Das ist zum Beispiel so wie mein Vater. Mein Vater ist Fußballfan, ist Gladbach-Fan, hört samstags, wenn er Zeit hat, und kann immer im Radio. Mhm. Konferenz, das ist noch einer, hatten wir auch mal. Einer derjenigen, der die Konferenz am Leben hält, der hört dann immer im Garten halt Radio. Mhm. Und der holt sich dann mal, wenn er Zeit hat und Lust hat, so dieses Spieltagsticket oder so. Und guckt dann halt mal. Dem fällt mitunter gar nicht auf, dass mittlerweile so Fußball kommt, weil der einfach nicht so viel Fußball guckt. Und der freut sich dann, wenn was kommt und sagt, ah geil, heute kann ich Samstag um 15.30 Uhr halt mal schauen oder mal montags oder mal dienstags oder so.
Dem fällt auch nicht auf, dass die Vorberichte auf Sky mittlerweile hanebüchen lang sind und alles, weil er einfach um 5:30 einschaltet, Fußball guckt und nachschaltet und dann ist gut. Der will auch nicht alle Spiele, alle Tore gucken, sondern das macht er dann vielleicht in der Sportschau,
Oder im Sportstudio. Genau. Dann. Und dem fällt das gar nicht auf, dass das mittlerweile so überfrachtet ist. Ich meine, wir müssen uns ja auch mal fragen, wir beschweren uns darüber, dass es mittlerweile so viel Fußball und jeden Tag Fußball gibt, aber wenn wir Zeit haben oder und wir richten uns das ja eher noch so ein als der normale Fußballfan, wir gucken aber auch jeden Tag Fußball oder zumindest viel Fußball in der Woche, aber beschweren uns dann jeder darüber, dass so viel Fußball kommt. Also das passt ja auch irgendwo nicht zusammen.
Ja, vielleicht sind unsere Leben so langweilig.
Das scheint so zu sein.
Wahrscheinlich ist es eher so dieses, wir sind jetzt schon so, um endlich mal wieder den schwarzen Peter auch wegschieben von uns zu können, weil wir machen keine Fehler.
So wie Pele Wolle. Richtig. Wir sagen die Wahrheit.
Wir haben immer brav unsere Steuern gezahlt. Vielleicht sind wir auch einfach schon mittlerweile so süchtig, dass wir auch gar nicht anders können. Also, dass wir das erkennen, aber den Fehler nicht bei uns suchen. So wie jemand, der den halben Tag an seinem Handy hängt und, keine Ahnung, Social Media, WhatsApp, keine Ahnung, da was macht. Und dann sagt jemand zu ihm, du hängst den ganzen Tag am Handy. Sagt er, ja, gut, aber also, immer so. Also, soll ich machen? Also so dieses, ich weiß es, aber ich muss ja den Leuten antworten. Ich muss ja, hier einen Post kommentieren. Ich muss ja hier was liken. So, ich sage jetzt mal die Argumentation eines Süchtigen. Ich kann ja nicht, aber ich muss ja. Also es liegt ja nicht an mir. Richtig. Ich muss ja. Das ist ein gesellschaftlicher Zwang auch.
Das mag so sein, aber wie gesagt, also ne, so Leute, wie du beschrieben hast, wie mein Vater jetzt, denen fällt das gar nicht auf. Uns fällt es auf, wir machen es trotzdem.
Ja.
Und dann ist halt auch noch so, und das macht es immer so ganz runter noch, wie wir eingestiegen sind, finde ich. Natürlich hat so ein bisschen mein Interesse, habe ich am Anfang auch gesagt, so abgenommen. Ne? Dann auch schon so diese Saison relativ früh. Es schickt jetzt auch irgendwann halt mal. Ne? Also Sommerpause ist schon in Ordnung dann auch. kann dann auch kommen. Aber dann ist auch wieder so eine Entwicklung. Dann holt der BVB relativ früh eine Transferperiode drei absolute Kracher, wie ich finde.
Wie sie dich anfixen.
Und dann sage ich, ich habe eigentlich schon Bock wieder auf die neue Saison. Also von mir aus könnte es ja auch jetzt so langsam halt mal wieder losgehen. Ne?
Wobei ja für Dortmund dann mittlerweile ja dann eigentlich gilt, dass die Bundesliga erst ab der Winterpause anfängt. Weil ab da zählt es eigentlich
erst. Ist so. Dass ich jetzt schon eigentlich wieder Bock drauf habe. Und auch so, selbst wenn ich mal irgendwie einen Samstag, und das ist ganz, ganz selten, mal halt nicht Dortmund gucken kann. Hm. Weil halt mal irgendwie was richtig Blödes dazwischen gekommen ist, wo ich mich auch nicht herauskomplimentieren kann und sagen kann, ich komme später oder
gar nicht.
Sondern wo ich dann halt wirklich hin muss und das von den Leuten, das muss man denen noch zum Vorwurf machen, so blöd getimt ist, dass um 15.30 Uhr halt anfängt,
kann ich ja nichts dafür. Mit, ne?
Dann hänge ich halt aber auch schon hart viel am Handy und will dann halt auch eigentlich sofort wissen, wenn ein Tor gefallen ist oder wenn was ist. Ne? Also ist ja nicht so, dass es mir dann auch egal ist, sondern ich muss das halt dann auf anderen Wege nachverfolgen.
Also ganz so ist bei mir nicht mehr, aber tatsächlich ist es bei mir so, dass ich, also wenn ich dann Fußball schaue, ich schaue immer noch viel Fußball und auch viel Bundesliga, hat es in letzter Zeit tatsächlich auch aus anderen Gründen abgenommen, aber wenn ich dann Samstag 15:30 Uhr gucke und Bayern spielt, dann Wie umschreibe ich das? Dann tue ich mich schon sehr, sehr schwer, nicht das Einzelspiel zu gucken.
Ja, nie.
Also zum Beispiel, ich tue mir auch schwer, mit anderen zusammen zu gucken, Grüße an meine Freunde, wenn nicht dann nur Bayern läuft. Weil ich, also die können dann gerne kommen, aber es wird dann eigentlich, wenn jetzt nicht gerade irgendwie anderweitig groß was ist, wird dann schon auch Bayern 1 Spiel geguckt. Da tue ich mich dann schwer. Ich weiß ja nicht, woran das liegt, ob das dann immer noch diese Bindung ist oder ob ich Angst habe, was zu verpassen, dann kann ich kann es nicht genau beschreiben, aber auf jeden Fall ist es so, dass ich kann da nicht Konferenz gucken, das geht nicht.
Das ist bei mir tatsächlich genauso, wenn ich jetzt, unser treuer Niklas zum Beispiel zum Fußballgucken hier vorbeikommt, der ist 96-Fan, dann ist das eigentlich in der Regel so, dass auf dem großen Fernseher das Dortmund Einzelspiel und auf dem Laptop dann das 96 Einzelspiel ohne Ton, aber ich kann dann keine Konferenz gucken, das ist auch Blödsinn halt. Also. Ja, Quatsch dann auch irgendwo. Aber es ist halt, also so schlimm ist es dann halt noch nicht, wie wir auch eingestiegen sind, also bei mir zumindest nicht mit dem, aber es könnte irgendwann tatsächlich, aber ich weiß auch nicht, was passieren müsste, dass es so ist, aber es könnte irgendwann tatsächlich sein, dass es so komplett kippt.
Ja, aber der Witz ist ja, und das hast du vorhin erwähnt, dass wir auch nicht aufhören können.
Ja.
Aber ich glaube, selbst wenn unser eins, diese so ich sage jetzt mal Fußball-Nerds, selbst wenn die irgendwann von einem Tag auf den anderen nicht mehr gucken würden, würde das so wenig ins Gewicht fallen, weil unser eins da viel zu unwichtig ist in diesem großen Spiel mit Geld, mit Aufmerksamkeit. Da sind wir egal. Da sind wir wirklich egal. Und deswegen, ja, deswegen dreht sich das Rad auch immer weiter, weil wir unser eins nie diese kritische Masse erreichen wird, damit sich da was tut. Und da sind so kleine Zuckerstückchen wie
wir schaffen es Montagsspiel ab.
Ja, so, ach, ja, es ist gut, es ist wunderbar, ist auch schön, dass es was gebracht hat, aber es ist schon ein Zuckerstückchen. Man muss es auch mitnehmen, das hatten wir damals auch besprochen.
Es ist halt auch einfach so, dass viele von uns, sag ich mal, die aber halt näher an ihren Vereinen wohnen, halt auch einfach so diese Fußballthematik so im Fernsehen in Gänze gar nicht so erleben, weil die dann eine Dauerkarte haben und ein Stadion fahren. Deswegen ist es da wirklich total egal dann in der Hinsicht, weil die fahren halt einfach ins Stadion. Und also.
Man muss ja auch aufpassen mit uns. Und wir sagen, haben jetzt auch schon immer uns und die gesagt. Diese Trennung ist ja auch Schwachsinn. Ist an der Stelle notwendig, um es ein bisschen verständlicher zu machen, wie diese Klassifizierung. Nicht in besser und schlechter, sondern anders, andere Konsumentenart.
Nee, ich mache das auf Pele Wollitz-Art und wir gegen die.
Ja, genau. Und das ist eben nicht, es ist nicht Pele Wollitz-esk, wir gegen die, sondern, also ich kann nicht mal sagen, dass ich finde das absolut, absolut legitim, dass jeder da Fußball gucken möchte auf seine Art und Weise. Da ist nicht meine besser oder wichtiger als andere. Es ist mir sogar scheißegal, wie die anderen Fußball gucken, weil das ist nicht mein Bier, die können das machen, wie sie wollen. Ja. Nur, wie gesagt, die für sich reklamieren, ein starkes und intensives Interesse am Fußball zu haben, wie wir beide zum Beispiel, da bin ich überzeugt, wir werden das nicht ändern können und auch nicht alle Fußball-Nerds aus Deutschland werden das ändern können, weil die Zahl aus meiner Sicht viel zu gering ist.
Ja.
Und weil es jemanden, der sich nicht in diese Kategorie einordnen würde, ist es schlichtweg egal.
Ja.
Ist es schlichtweg egal.
Das ist so. Und wenn das halt mal so ist, das kann ich auch wieder mein Vater als Beispiel anziehen, wenn zum Beispiel WM ist, dann guckt er auch alles. Also nicht in Deutschland Spiele, sondern dann sitzt er, also dann auch abends, also zumindest wenn die Spiele dann irgendwie 18 und 20 Uhr oder 18 einzeln sind, dann guckt er auch alles, weil das ist schön.
Genau, aber ist auch eigentlich wieder ein Argument, das sich an unsere Diskussion vorhin anschließt, nämlich weil es was Besonderes ist.
Ja.
So, dann ist alle 4 Jahre WM oder sagen wir mal alle 2 Jahre ein Großereignis, dann guckst du das, weil es ist was Besonderes. Ja. Und wenn du übers Jahr nicht jeden Tag irgendwie irgendein Fußballspiel schaust, dann ist die WM wirklich was Besonderes, so wie es für uns früher auch war.
Ja.
Und damit können wir eigentlich dann zu einem kleinen Ausblick kommen. Ausblick nicht im Sinne von wie wird sich's in den nächsten Jahren entwickeln, das können wir uns, glaube ich, nicht anmaßen, können es vermuten, aber ich glaube, das entbehrt der Grundlage, dass wir da selber eine Prognose abgeben. Alternativen eher im Sinne von was können wir denn Menschen raten, denen es ähnlich geht wie uns? Was können die denn machen? Was können die Wie können Sie sich das für sich selber schönreden? Was können wir denen ans Herz legen? Sollen die einfach gar nicht mehr Fußball gucken? Sollen sie weiter gucken? Wie verargumentiert man das vor sich selber?
Also als einem ein Süchtiger und einem anderen Süchtigen einen Rat geben oder was?
Ja.
Also ich würde tatsächlich raten, einmal im Monat oder alle zwei Monate tatsächlich mal irgendeinen Kreisliga, Landesligaspiel, was auch immer, vor Ort zu gucken.
Ja.
Ich finde das immer so eine richtig schöne Abwechslung zu dem.
Also ich muss sagen, ich habe so ein bisschen, ja, Leidenschaft wäre jetzt zu viel, weil es wirklich, weil ich es dafür nicht zielgerichtet genug mache, aber für mich ist so ein bisschen ein kleines Hobby geworden. Also ich fahre, ob jetzt auf längeren Urlaub, Städtetrip, Ausflug, wie auch immer, auch mit meinen Liebsten. Ich fahre nirgendwo mehr hin, ohne nicht vorher zu schauen, ob es da ein schönes Stadion gibt, ja, wo ich mal hin kann. Und da muss ich nicht zu einem Spiel. Ich glaube, das ist Profis, die uns jetzt zuhören, werden mich dann hoffentlich korrigieren, wenn ich da falsch liege. Aber das ist dann ja nicht Groundhopping, weil da muss man, glaube ich, bei dem Spiel sein, sondern Groundspotting. Und ich bin ein, ja, so ein, habe eine kleine Leidenschaft für Groundspotting. Ich fahre dann immer hin. Oft kommt man je nach Spielklasse des jeweiligen Teams, dem Stadion gehört, kommt man da auch nicht immer rein. Also ich war jetzt zum Beispiel kürzlich in Straßburg, Erstligist. Da kommst du natürlich nicht ins Stadion rein. Aber ich mache dann immer schön ein paar Bilder von draußen, weil mir einfach Stadien als, und gerade so ältere Stadien einfach als Gesamtkunstwerk, ich finde, das ist was Wunderschönes. Es fasziniert mich wahnsinnig immer noch. Und ich glaube jetzt auch noch ein bisschen mehr. Und genau, da schaue ich mir mal an. Ich war dann auch mal, jedem empfehlen, in Bozen, in Südtirol, im Stadio Druso. Das ist nämlich Bozen, das ist der FC Südtirol spielt in Bozen. Und die spielen in der dritten Liga, Serie C.
Serie C müssten gut spielen, ja.
Sind, glaube ich, letzter knapp am Aufstieg in die Serie B gescheitert. Und da bin ich an einem Wochentag, meine ich, bin ich da dann hin und da war einfach das Tor offen. Und dann bin ich einfach rein. Und dann, ich konnte da alles machen. Ich konnte über Tribüne laufen. Habe die Kabinen noch gesucht. Da war aber leider abgeschlossen. Und da haben einfach, einer hat am Rand der Laufbahn hat so die Netze gepflegt und ein anderer hat da so ein bisschen gekerchert. Und da bin ich rein. Hat niemand interessiert. Und da konnte ich konnte über den Platz, also ich bin nicht, aber ich hätte über den Platz laufen können. Bin auf die ganzen Tribünen in diese, die hatten jetzt kein großes Stadion in dem Sinn, aber schon auch eine Gegentribüne. Tribüne auf der Gegengerade und da konnte man so in diesen Katakomben rumlaufen und es war einfach, war schön, war auch sehr urig, sehr verwachsen auch, im Hintergrund die Dolomiten als Ausblick, sehr, sehr schön und sowas ist dann auch immer wieder mal dabei und das kann ich tatsächlich auch jedem nur empfehlen, einfach mal so ein bisschen diese, also ich finde, da liegt einfach immer so eine Stimmung in der Luft und die versuche ich immer so ein bisschen aufzusaugen und das macht mir eigentlich großen Spaß, ist kein großer Zeitverlust und ja, ist für mich eigentlich mittlerweile fester Bestandteil von jeder noch so kurzen Reise.
Gut, ich hätte abschließend noch eine Bitte.
An mich oder?
Nee, an sich nicht. An unsere Hörer, gerade an die Hörer in der Region Hannover. Es wäre schön, wenn ihr mir mal noch so ein paar Vereine schicken könntet, die man machen sollte hier für nächste Saison.
Aus welcher Sicht? Stadion,
Club, also es muss ja nicht zwingend ein Stadion sein. Ja. Haben die einen schönen Sportplatz? Reicht ja auch mal. Ja. Muss ja nicht immer ein Stadion sein. Spielen die besonders schönen Fußball aus eurer Sicht? Gibt es da ein besonders brisantes Spiel, vielleicht irgendein Derby, was schon seit 40 Jahren in der Landesliga gespielt wird.
Vielleicht Hannover gegen Hannover, oder?
Ja, aber das ist ja dann auch, welcher Stadtteil ist mit wem? So, brisanztechnisch.
Ob da dann auch Ultras von anderen Clubs dann in der Kurve stehen.
Ja, genau. Habt ihr einen besonders günstigen Bierpreis? Das wäre auch was mich interessieren würde. Nee, aber einfach so, ob ihr da mal ein paar Vereine habt, die man hier in der Region noch sich anschauen sollte. In der nächsten Saison. Das wäre ich dankbar für Hinweise.
Da hoffen wir doch, dass da sich auch Hörer melden. Ich kann jetzt nicht direkt beziffern, wie viel wir aus Hannover und Umland haben.
Mehrere tausend.
Wenn sich nur ein Zehntel, also 1000, sagen wir mal, wenn nur 100 melden, Wäre schon ja. viel geholfen. Gerne auch auf jeglichen Wegen über Twitter, über Facebook, über Instagram, über Mail, gegenpressingpodcast@gmail.com. Dürft ihr auch gerne. Und wie gesagt, wenn ihr noch Feedback zur Sendung habt, würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr euch meldet. Wir haben das jetzt mal so als kleinen Testballon gemacht, würden es aber, glaube ich, auch gerne öfter machen.
Auf jeden Fall.
Natürlich immer auch ein bisschen themenbezogen. Falls ihr auch da Vorschläge habt, falls ihr Ideen habt, was wir in einer der nächsten Folgen mal näher beleuchten sollen, worüber wir sprechen wollen, wo ihr vielleicht auch eine Meinung dazu habt, die und auch bereit wärt, da vielleicht die auch kundzutun, auf welchem Wege auch immer.
Wir werden echt langsam faul und satt. Ne? Alles, wir lassen jetzt alles nur noch uns zutragen.
Ja, das ist jetzt natürlich dumm, dass du das machst. So noch, das ist, also, du bist jetzt Kreisliga, ich Champions League. Ja, ich vermarkte ja. das natürlich ganz anders.
Ja, ich bin Tradition, weißt
du. Das ist Einbezug der Hörer, das ist Fannähe, Jonas. Da muss man dann das schon ein bisschen...
Richtig, war mein Fehler. Schneiden wir raus.
Ja. Also, falls ihr da Anregungen oder Tipps oder Meinungen habt, immer her damit. Ja, dann sind wir am Ende.
Wechseln nahtlos über zum ersten Spiel der Frauen-WM, der Deutschen.
Oh, wann fangen die an?
In 45 Minuten.
Boah, also in einer Halbzeit. Ich rechne nur noch in Halbzeiten.
Nur noch in Halbzeiten, immer.
Ja, dann ja, wünschen wir euch ein schönes Wochenende, schönes Pfingstwochenende.
Schönes Pfingstwochenende, ja.
Wahrscheinlich gehe ich mal schwer davon aus, dass ihr uns am Pfingstwochenende noch hören werdet. Und ja, bis bald.
Tschüss, tschüss.